Es wird ein bisschen wild, das sage ich jetzt schon mal vorweg.
Sehr gut. Wild klingt super.
Und ich hoffe, du hast auch, du kommst gut rein ins Quatschen, weil ich brauche dich. Ich brauche dich.
Okay, ich
Okay.
hoffe. Ich habe nämlich auch Notizen. Ich habe ein bisschen
Ach,
was aus
siehste.
Wikipedia zumindest kopiert.
Ja, super. Dann haben wir ja wahrscheinlich genau dieselben.
Meisendraht von Meisendraht.
Mit Magdalena Meisendraht und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Meisendraht und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur,
nice interpretiert.
Meisendraht und Meisendraht.
Das Magazin
das
für Eigenart.
Vielleicht ist es gut.
Hier ist Frau Magdalena Meisendraht und herzlich willkommen zu Meisendraht und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Handgepflückte Literatur aus dem Knoblauchland, aus dem Land, wo der sprießt. Und wir haben einen flotten Einstieg heute gewählt, denn es geht flott zur Sache, es geht sportlich zur Sache. Wir klettern, wir steigen, wir rennen, wir laufen, und ich habe eine alte Bekannte mit ins Studio hinein gestopft. Hallo, Frau Falco Kitty.
Wunderschönen Nachmittag. Ich bedanke mich jetzt schon für die Einladung. Das hat mich wieder sehr gefreut, dass ich wieder dabei sein darf. Nicht?
Frau Kitty, wir hatten ja einen schwierigen Start letztes Mal und haben uns dann ja versöhnlich getrennt, als es um Schlager geht. Da haben Sie ja Ihre österreichische Sichtweise, wir sind ja jetzt auch ein internationaler Podcast, hier hineingebracht, auch europäische Zusammenarbeit und so weiter, das ganze Klimbim. Und wenn jetzt Schlager schon ein gutes Thema war, um deutsch-österreichisch abzufeiern, dann ist es jetzt ein noch besseres Thema, denn es geht um eine deutsch-österreichische Tradition, nämlich das Wandern als auch, weiß ich nicht, Kultur. Technik, nicht wahr? Und da haben Sie ja auch gesagt, da habe ich mit Ihnen, als Sie beim Nordic waren, haben wir dann auch gesagt, Sie
Nordic Stöcke oder so.
Stöcken, richtig, da sind wir ja von, da sind,
genau.
Sind wir nach Cabanossi gegangen, zum, um den Papst zu fragen, ob wir das dürfen, und er hat ja gesagt, und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir auch mal eine Sendung drüber. Und ich danke der Person, die dieses Thema ausgewählt hat, Wandern aus der Redaktion, danke ich von ganzem Herzen, denn es ist gut. Und wir beginnen jetzt erst mit einem flotten Text, in dem uns von, ja, über Bande Christian Schmidt durch Herrn Wulser gechannelt die Völkerwanderung erklärt. Text ab, bitte.
Wo wird denn der Professor Wulser sein?
Warum?
Ja, weil er nicht da ist.
Mai wird er wahrscheinlich irgendwo hingegangen sein.
Ja, bestimmt. Bestimmt ist er irgendwo hingegangen. Weil der Hamm ist er nett. Aber wundern du mich das auch nicht. Zumindest nicht direkt, dass der wahrscheinlich wo hingegangen ist. Der Herr Wulser ist ja so gut wie andauernd unterwegs. Gut, wäre ich ja an seiner Stelle. Ich meine, wenn ich in seiner 12 Quadratmeter Wohnung da drum hausen müsste, da würde ich ja andauernd woanders hingehen. Aber der Professor Wulser ist ja gerade auch darum andauernd unterwegs, weil er das im Blut hat. Der stammt ja aus einer Familie von Wanderern. Na, was sag ich? Das ist also aus einer ganzen Dynastie. Aus einer der Uralten. Weil, was viele gar nicht wissen, ist, dass der Ur-Ur-Ahne vom Professor Wulser sogar die Völkerwanderung ausgelöst hat.
Was Sie nicht sagen.
Ja, wenn ich's Ihnen doch sag. Die Völkerwanderung, die war eigentlich als Tagesausflug geplant, ist dann aber irgendwie eskaliert. Sowas ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellbar. Heute schnaufen's schon, wenn's nicht Schlauchmittag auf einer Berghütte sind, zum Einkehren. Die immer mit ihrem Einkehren. Und wenn Sie Pech haben, setzen Sie ihnen ein paar ranzige Pommes frites vor oder einen alten Leberkäse oder einen Fingerhut voll Kaffee und ganz am Ende dann eine Rechnung von 80 Euro. Aber wer hätte sich das während der Völkerwanderung schon leisten können? Die haben ja selber nichts gehabt. Was haben die denn früher generell gehabt? Nix. Na, und darum hat der Professor Wuyser gesagt, geht er grundsätzlich nie auf eine Berghütte rauf. Ja, nicht einmal auf einen Berg, sondern immer ganz weit außen rum. Oder wenn es einen Nebel gibt, wie jetzt das letzte Mal, wie der Herr Wuyser den gesehen hat, ist er auch ganz einfach um den herumgegangen. Weil es angeblich die Berge und die Nebel gewesen sind, sagt er, die seinen Urahn mit der ganzen Völkerwanderungskombo so in die Irre geführt haben. Aber am Ende, ganz am Ende, sind sie halt doch bei Rom drunten angekommen. Doch zum Glück, weil sonst wäre am Ende, und da meine ich jetzt tatsächlich ganz, ganz am Ende. Sonst wäre da noch irgendwas passiert bei der Völkerwanderung da. Sonst hätte es noch was werden können, gell?
Fangen wir doch gleich mal, gleich medias in res rein. Frau Falco, Frau Gitti, was ist denn Ihr Bezug zum Wandern?
Ja, ich muss mich ganz persönlich auch bedanken für dieses Thema. Das freut mich wirklich sehr, denn neben dem Schlager, und da möchte ich auch noch eine kleine Klammer aufmachen, da haben wir natürlich dieses Wort gleich doppelt ausgelegt, natürlich, wir beide, und uns dann hervorragend gezankt, möchte ich sagen, aber uns natürlich, wie Sie schon sagen, schlagkräftig wieder versöhnt.
Vielleicht sogar ein Schlagabtausch.
Ein gesunder Diskurs war das, möchte ich sagen. Etwas, das man ja kläglich vermisst, ab und zu mal, möchte man sagen. Genau, Klammer zu. Neben dem Schlager ist nämlich das Wandern so mein privates Steckenpferd, natürlich als Österreicherin. Auch wenn ich natürlich in Wien kann man natürlich auch hervorragend wandern, aber da fährt man natürlich gerne mal ein bisschen in andere Gefilde, um besser dem nachgehen zu können, nicht wahr?
Vorweg schieben möchte ich quasi ein kleines Zitatchen von Herrn Goethe. Kennen Sie das? Kennen Sie das Zitat von Herrn Goethe? Sie haben ja auch Wandern studiert.
Das weiß ich noch nicht. Sie müssen mir das Zitat erst sagen, damit ich Ihnen sagen kann, alles kenne ich natürlich nicht. Das, da, so bescheiden möchte ich sein.
Passen Sie auf. Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler.
Natürlich.
Und da schwingt ja schon ganz viel mit, was wir uns heute unter die Lupe nehmen müssen. Das Wandern auch als Spiegelbild der Seele, das Wandern vielleicht sogar als soziopolitische Aktivität, nicht wahr? Gleichzeitig aber auch als romantisierend verklärende Tätigkeit. Das alles steckt ja mit hier drin, mit stille Meister und schweigsame Schüler, nicht wahr? Das hat schon wieder so eine goethehafte Tüdeligkeit, würde ich fast schon sagen wollen. Goethe ist ja der deutsche Mozart, könnte man sagen, um das jetzt mal auf die deutsch-österreichische Formel zu bringen. Also eine Beschaulichkeit immer, ein sich selbst wohlgefallenes Hingeeiere an das Publikum, würde ich dem schon attestieren. Finden Sie nicht auch?
Ein Hineiern, ich bin nicht ganz sicher, was Sie meinen.
Stellen Sie sich mal die Zauberflöte vor.
Ja.
Bitte? Ja?
Ich habe sie vor Augen.
Vor Ohren auch. Und dann kommt Goethe in den Akt und sagt, Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Das hat so eine Beschaulichkeit, so eine Elegie, möchte ich fast schon sagen. Und das haben die beiden, finde ich, perfektioniert. Aber vielleicht bin ich hier schon zu weit vorgeschossen und wir müssen das Ganze nochmal von vorne aufrollen und hier an der Stelle nochmal kurz über das Wandern an sich sprechen. Ich habe hier vom Deutschen Wanderverband eine Definition des Wanderns, um mal rauszufinden, was ist Wandern überhaupt? Wandern ist Gehen in der Landschaft. Dabei handelt es sich um eine Freizeitaktivität mit unterschiedlich starker körperlicher Anforderung, die sowohl das mentale wie auch physische Wohlbefinden fördert. Charakteristisch für eine Wanderung sind, und jetzt kommt eine Aufzählung, eine Dauer von mehr als einer Stunde, eine entsprechende Planung, Nutzung spezifischer Infrastruktur sowie eine angepasste Ausrüstung. Diese Kriterien müssen erfüllt worden sein, um es wirklich als Wanderung bezeichnen zu dürfen. Ich finde diesen eine Stunde ist interessante Länge, nicht wahr? Das ist ja auch interessant.
Das alles bis zu einer Stunde wäre dann ein Spaziergang sozusagen. Oder eine Wegzurücklegung.
Genau, wahrscheinlich ist das richtige Wort eine Wegzurücklegung. Das haben Sie richtig erkannt, Frau Falko-Kitty.
Genau. Eine von A nach B Bewältigung.
Also man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, aber ich finde auch eine Stunde ist nicht, das ist nicht zu viel verlangt, oder? Das kann man schon in einer Stunde schaffen.
Doch, ich würde sagen.
Ja,
Ich habe da einen interessanten, ich würde es doch, das werden Sie mir jetzt, ich bin gespannt, bestätigen oder widerlegen, einen möglicherweise Widerspruch entdeckt, denn wenn Goethe spricht von still und schweigsam, das klingt mir doch sehr wenig aktiv, will ich sagen. Und wenn dann die Definition aber doch etwas mit körperlicher, mit Aktivität doch zu tun hat und mit einer gewissen Anstrengung, ich bin nicht sicher, ob hier nicht zumindest ein kleiner Widerspruch sie versteckt.
Das ist ja toll, dass Sie die österreichische Perspektive hier reinbringen, denn ich glaube, dieses stille Meister und schweigsame Schüler ist so ein spezifisch deutsches Phänomen. Aus der Romantik kommend. Deswegen habe ich es auch tüdelig genannt. So eine etwas verklärende, pseudo-spirituelle Sehnung nach Romantik und nach innerer Ruhe, die damit im Wandern immer wie mittransportiert wird. Traditionell denken Sie nur an den Wanderer über dem Nebelmeer als Beispiel. Ich war Caspar David Friedrich, die ganze Sippe von damals, von der Romantik her, ist, glaube ich, eine deutsche Spezialität, das dann so arg auf das Wandern speziell zu projizieren. Ich weiß nicht, ob das die Österreicher, naja, es gibt ja den, wie hieß er nochmal? Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser Österreicher. Kennen Sie den?
Der eine Österreicher, der wandern war.
Gottfried Keller, meine ich. Kennen Sie den?
Ach, natürlich. Mit Keller haben wir sehr viel am Hut, wie Sie wissen. Da kennen wir uns aus.
Richtig. Und Gottfried Keller würde ich auch hineinzählen zu diesem, ja, die Wanderschaft in dem Bildungsroman, zum Beispiel der Grüne Heinrich, die Wanderschaft als eine innere Reise auch und eine äußere Reise gleichzeitig. Das ist ja ein wichtiges Thema und ein romantisches Thema, wo dann die Landschaft plötzlich auch noch mehr als nur eine Landschaft ist, mehr als nur Physis, sondern auch Dings an das andere, was nicht Physis ist.
Da zeigt sich doch eine wundervolle Begebenheit des Diachronenzugangs, denn diese Definition, die Sie da nicht aus Wikipedia natürlich vorgetragen haben, ist natürlich eine eher moderne, sehr aktuelle, nicht wahr?
Ja, richtig.
Und heute würde natürlich selten noch jemand alleine wandern gehen, um sich...
Ja, und ohne Trekking-Ausrüstung.
Ohne Trekking-Ausrüstung, natürlich. Man möchte natürlich einen Absturz nicht mehr riskieren, heutzutage.
Den Absturz riskiert man woanders heutzutage.
Genau. Dafür sind andere wieder Orte geschaffen worden auch.
Da haben Sie jetzt den Nagel genau in die Wunde hinein.
In das Salz, so, den Nagel in das Salz.
Richtig, den Nagel haben Sie in den...
Vielen Dank.
Es geht ja gut los. Also, Zustimmung. Wandern, also die Definition, die wir gerade vorgelesen, oder die ich gerade, nicht wir, sondern ich vorgelesen habe, ganz alleine.
Die Lorbeeren gebühren Ihnen, ja, das ist richtig.
Die stammt von 2010 und ist vom Deutschen Wanderverband. Und natürlich ist sie geprägt von einer Vereinsstruktur, von einer modernen Auffassung des Wanderns, die kommodifiziert zu einem gewissen Grad natürlich auch ist. Da sehen Sie in der Definition ja auch schon Planung, Nutzung von Infrastruktur, sprich zum Beispiel die Seilbahn, als Beispiel, wenn man jetzt auf den Berg hinauf möchte, was ja auch eine Kommodifizierung des Wanderns ist. Den schwierigen Teil, den überspringen wir einfach, indem wir uns hoch tragen lassen von Metallkästen. Und dann Ausrüstung muss natürlich auch dabei sein. Da muss man natürlich zuerst in den Outdoor-Laden hinein und dann über Stunden fragen und betteln, dass dann eine Beratung auch stattfinden kann, die dann resultiert in, weiß ich nicht, Stecken oder auch Schuhwerk, nicht wahr? Die Schlappe muss ausgewählt sein. Es braucht vielleicht noch so Schneeschuhe, wenn man hochgeht und all das gibt's dann gegen einen Obolus zu erstehen und der Wanderverband sagt das so. Aber Herr Goethe hätte das vielleicht anders definiert. Herr Goethe hätte vielleicht gesagt, dass man wandert, um sich selbst
zu finden, würde man heute sagen, wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Um sich selbst zu finden oder um etwas Größeres zu finden, das ist ja auch interessant, dass Goethe wohl davon ausging, dass das was man so finden kann, vielleicht schon noch außerhalb liegt. Und heute denkt man vielleicht, dass das schon alles angelegt ist. Aber da, ich schweife ab.
Ja, das ist ja, wir sind ja hier zum Schweifen. Wir können den Goethe-Block gleich abschließen. Ich möchte nochmal, weil es so passt, wir haben ein Gedicht oder auch zwei Gedichte von Herrn Carsten Stephan eingesendet bekommen, die sich auf romantische Pfade auch bewegen und diese, sag ich mal, mit dem Augenzwinkern, dem der Romantik ja auch inhärent ist, abarbeitet. Bitte der Text Carsten Stephan Eichendorff auf Abwägen, dann passend zum Thema, gelesen von Theobald Fuchs, ab.
Wenn Blüten stille träumen, in sanften Mondenschein, kann ich nicht länger säumen, ich wetz das Messerlein. Im Lenze muss ich reisen, wohl jede Nacht aufs Neu. Manch lieb lauscht meinen Weisen, noch jede blieb mir treu. Des Tages Sorgen schwinden, von Nachtigallen schallt, beglückt schneid ich in Rinden und in den zarten Hals. Durch sternbeglänzte Auen zum steilen Fels hinan, von drunten Äuglein schauen, mich endlich selig an. Wird sich Aurora heben, summt goldengrün es just, so pflanzt der Frühling Leben in jede müde Brust.
Ja? Sie haben gewunken? Haben Sie jemanden gesehen?
Ja,
ist dieser jemand bei Ihnen mit im Raum?
Nein.
Okay, wir lassen
es. Ich werde mich nicht weiter dazu äußern.
Ja. Achso, ich darf ja nicht lachen. Ich bin ja Radiomoderatorin. Und
aber wie es immer schon hieß, ich habe mal natürlich einen kleinen Ausflug, es gelernt, Telefonistin zu sein. Da wurde uns immer gesagt, man hört, wenn man lächelt. Also sie dürfen nicht, also weil man das hört, dass sie gelacht haben und das soll so nicht sein.
Die professionellen Radiomoderatorinnen, die lachen nicht, wenn es lustig ist.
Ach so.
Die lachen nur, wenn morgens zum Beispiel eine Frühstückssendung, wenn dann ein 10-Euro-Schein in den Kuvert und dann zu den HörerInnen hinein in die Wohnung getragen wird.
Wenn die Heiterkeit Programm ist, sozusagen, genau.
Man wird dafür ja auch bezahlt.
Mm, für das Lachen.
Hier nicht. Ich wollte aber noch mal kurz weiter zurückgehen. Die Geschichte des Wanderns, sie beginnt im ausgehenden Mittelalter, wo zum ersten Mal der Begriff überhaupt aufkommt, so um 1400, also knapp gerade noch so im Mittelalter, 1350. Aber der Startschuss des Wanderns, des eigentlichen Wanderns, und da sind wir wieder bei Goethe, ist eigentlich nicht die Romantik, sondern die Aufklärung, Frau Gitti. Wussten Sie das?
Das ist besonders interessant, wenn die Aufklärenden das begonnen haben und die Romantischen das zu einem Höhepunkt erhoben. Das ist, verspricht interessante Hintergründe.
Naja, sehen Sie, passen Sie auf. Es ist ja so, die Romantiker und die Aufklärer, das ist ja alles philosophisch sehr unterschiedlich. Und die gehen auch unterschiedlich ans Wandern heran. Die Aufklärer, die ja versuchen zu säkularisieren und zu rationalisieren, die sagen, das Wandern ist vor allen Dingen eine Tätigkeit, bei der man sich ertüchtigen kann, nicht wahr? Da haben wir wieder den Wanderverband. Eine Tätigkeit, die auch Menschen zusammenbringen kann, die eine Vermessung des Landes sein kann, vielleicht auch mit einem soziokulturellen Anspruch. Und die RomantikerInnen, die sagen, haha, nein, falsch. Wandern ist vor allen Dingen eine Reise ins Innere, nicht wahr? Die Landschaft spiegelt die Seele wider. Wir finden auch bei den RomantikerInnen natürlich auch sehr nationalistische Sprieße des Wanderns, nicht wahr? Also dass zum Beispiel ein Nationalstolz durchs Wandern auch hervorgekitzelt wird. Darf man auch nicht vergessen, das ist ja auch der Wald, die Berge, hat ja auch alles eine gewisse nationalistisch-patriotische Geschmäckchen mit dabei. Nicht wahr? Man definiert das Land ja auch über die Topografie hinweg.
Ja, und wenn man das Wandern so mit so positiven Gefühlen auflädt und da ist ein großer Sinn dahinter und man kann das alles sehr genießen, wenn man auf Wanderschaft geht, da tut man sich dann hinterher mit dem Marschieren natürlich auch leichter. Das ist doch...
Ja, da haben Sie recht, das ist ja quasi schon eine Vorbereitung aus Marschieren, richtig?
Jawohl,
ja.
Auch mit schlechter Ausrüstung, da ist man dann für alles gewappnet sozusagen.
Wir hören ja ein etwas heiteres Gedichtchen von Jörg Hilse, der uns das Gedicht Tausendfüßler hingeschrieben hat.
Jetzt Wandergedicht. Ein Tausendfüßler aus der Rhön fand, es wäre doch so schön, sich einfach ein Ticket nach Spanien zu kaufen und den ganzen Jakobsweg runterzulaufen. Und er bestellte in aller Ruhe bei Zalando 500 Paar Schuhe. Die kamen nur langsam, Stück für Stück, als Sonderanfertigung aus Quakenbrück. Tausendfüßler sprach bang, das dauert mir aber zu lang, und trat vor der Reise zurück.
Ich wollte noch über die politische Dimension des Wanderns reden. Wir haben gerade schon über die frühen nationalistischen Strömungen während der Romantik, wo es ja auch um Verklärung der Vergangenheit geht, um Verklärung der Natur zu etwas Größerem, zu etwas Mächtigem, zu etwas vielleicht, was über dem Einzelnen steht und alle zusammentackert sozusagen als Nation, nicht wahr? Aber ich denke auch, man kann auch durchaus von einer individualistischen Philosophie heraus wandern. Zum Beispiel, wenn man Reinhold Messner fragt, ist das denn jetzt vielleicht nicht ein bisschen zu viel der Selbstdarstellung am Ende, wenn man dann den Dia-Vortrag im Rathaus hält und dann alle kommen, nicht wahr? Alleine? Also wenn man alleine hält und dann kommen viele, ist das nicht vielleicht auch ein individualistisches Selbstverwirklichungsthema, das Wandern? Oder aber auch Wanderlieder, nicht wahr? Arbeiterlieder mit der Gitarre übers Feld in einer Jugendgruppe, nicht wahr? Kann das nicht auch eine soziokulturelle, so ein Klassenkampf sein, Wandern, nicht wahr? Spaziergang, sagen ja die Demonstrierenden, die so ein bisschen abseits dann durch irgendwelche Städte rennen und irgendwie für irgendwelche Sachen aufstehen. Die sagen ja auch spazieren gehen. Wenn man sie zum Beispiel die Masken weghaben wollen und sagen, die Masken sind alle, da sind Sensoren eingebaut, als Beispiel nur, das ist ja auch Wandern in gewisser Weise. Über einen längeren Zeitraum mit einem Stock in der Hand, schreiend über einen Marktplatz zu strampeln.
Ja, und spannenderweise hängen sie sich die Kuhglocken selbst um, die man normalerweise einfach findet auf der Alm. Ja. Und sie wollen auch diese Geräuschkulisse sozusagen mit in die Städte bringen, zumindest hierzulande. Ich weiß nicht, wie das so in ihrem Umfeld ist, aber in Wien hat man dann sehr oft Geläut gehört, das man so nicht vom Stephansdom kennt, genau, sondern eher so vom Semmering vielleicht.
Richtig. Also Sie sehen, da ist eine politische Sprengkraft mit im Wandern inbegriffen.
Sie sind doch nicht sonderlich, also es ist jetzt nicht diese körperliche Betüchtigung im Mittelpunkt, sonst würden sie vielleicht ein bisschen schneller gehen, ein bisschen länger.
Walken, sagt man dann, walken.
Walken, sie haben auch keine Stöcke dabei, also zumindest nicht die, die man so kennt, vielleicht andere Stöcke, das habe ich doch, glaube ich, auch ein bisschen gesehen. So Stöcke auf jeden Fall, wo so Tücher draufhängen, auf denen dann wieder was draufsteht, das dann schon, aber genau. Keine nordischen Stöcke, das würde ja dann auch dazu passen, eventuell. Je nach Auslegung, nicht wahr?
Entschuldigung, ich muss nur ab und zu
eine ungute Pause habe ich jetzt gemacht. Ich hätte es sehen können, dass ich weiterreden sollte.
Ich musste nur einen Schluck trinken. Es ist ja auch wichtig, dass man dann hydriert bleibt. Wissen Sie, dass man jetzt in das Wasser so Geschmack, also Geruch reinpumpt, um es dann nicht mehr, um nicht dick zu werden?
Interessant, die Kohlensäure hat bei uns keinen Geschmack. Also zumindest habe ich noch nichts getrunken.
Warten Sie mal ein paar Jährchen, dann kommt das auch in die Alpen. Aber eigentlich sind die ÖsterreicherInnen ja vielleicht auch durch das Wandern vielleicht, weil man beim Wandern ja auch eine zünftige Jause oder eine kleine Zwischenstopp macht und dann etwas trinken, dann gibt's ja den sogenannten Dudler, nicht wahr? Den Almdudler als Beispiel. Es gibt auch andere zuckerhaltige Frucht.
Kräuterlimonaden.
Aber aus Österreich kommt ja erstaunlich viel Weichgetränk. Mhm. Wir hören einen Text von Blumenlehre mal wieder. Eine sehr gute Entität, die uns Texte zusendet. Gesprochen von Verena Schmidt. Und auch eher kritisch. Ein kritischer Text. Ein kritischer Text zum Thema Mensch und Welt. Bitte.
Wenn Leben Bewegung ist, was bedeutet denn aber dann der Umstand, dass ein Großteil der Menschheit ihr Ideal in der radikalen Sesshaftigkeit sucht? Zudem gelte das Streben nicht selten dem permanenten Erhalt, sprich der extremen Stabilisierung eines Zustandes, wie zum Beispiel die Idee von der Unsterblichkeit. Und am besten dann gar auch noch für immer, in dem einem am genehmsten Alter konserviert. Ja, wurde hier nicht etwa Leben mit endgültigem Tod vertauscht? Drum lasset uns lieber wandern, die Berge hinauf und hinab. Ach, viele Zäune, Mauern und Grenzen werden wir zu überschreiten haben, solange die Idiotie des Besitzes und Eigentums Gewaltbereite in den Wahnsinn führt. Entlang kontaminierter Meere mit Lachen, Alkohol und Gesang, und helfen uns die simplen Räusche nicht mehr, uns die Köpfe aus den Schlingen zu ziehen, lobotomisieren wir uns schlicht und ergreifend und schnupfen kristallines LSD.
Ja, Mensch und Welt habe ich gerade gesagt, als kritischer Text. Herr, den ich sage jetzt schon Herr, ich weiß gar nicht. Blumenlehre sagt uns, dass das Selbsthaftwerden, also die Verortung in der Welt, kritisch zu betrachten ist. Und Wanderschaft ist ja das Gegenteil von zu Hause zu sein. Ich war auf Wanderschaft, ist man, wenn man absichtlich sich von da entfernt, wo man stationiert ist.
Oder das draußen, das den Berg, wenn Sie so wollen. Oder man kann ja natürlich auch im Flachland wandern.
Ja?
Das sich zu Hause zu machen, natürlich. Das, die Welt ist mein Wohnzimmer so. Auf die Art, natürlich.
Ja, das stimmt, da haben Sie recht.
Dass man das zu Hause gar nicht mehr so nötig hat. Oder dass eben alles so das Zuhause ist, aber natürlich innerhalb gewisser Grenzen vielleicht, ich weiß es nicht. Oder man fliegt besonders weit weg und möchte sich das dann auch zu eigen machen, indem man dort herumwandert. Das kommt natürlich auch vor.
Aber es stimmt, Sie haben recht, das Wandern ist auch eine Beanspruchung des Gebietes. Also es ist nicht nur, ich bin zu Gast, sondern es gehört schon mir auch ein bisschen, was hier ist. Das, finde ich, schwingt im Wandern mit. Das ähnlich wie wir beim Thema Reisen hatten, dass es ja auch darum geht, eine gewisse Vereinnahmung eines Gebietes mit sich bringt, das Wandern. Und ich wollte auch nochmal ähnlich wie beim Reisen zu dem Thema kommen, dass ja Wandern auch eine Perspektive ist. Es ist ja eine Möglichkeit, sich vorzubewegen zu Fuß, nicht wahr? Und Sie nehmen die Welt ja vom Fuß aus, nehmen Sie sie anders wahr als vom Auto oder vom Flugzeug aus oder von der Postkutsche, also je nachdem, wie Sie topografisch sind, da sind.
Da gibt es, da kann ich einwerfen, ja? Auch. Ist das nicht ein sinngemäßes Goethe-Zitat, der, denke ich, gesagt hat, man war nur dort, wo man zu Fuß gewesen ist, nicht wahr?
Ah, ja, sehen Sie sich, ja, das ist ja, also das
die Postkutsche ist schon zu schnell,
ja?
Da sieht man schon die Sachen nicht mehr so, wie sie sind.
Man vermisst die Welt und man vermisst sich in der Welt auch. Wandern, und da, wenn wir von dem romantischen Vektor her zugreifen auf das Thema, dann ist Wandern ja auch, ich bin so klein, die Welt ist so groß und deswegen bin ich so ehrfürchtig der Welt gegenüber. Frau Falco-Gitti, wir können nicht so, das kann nicht, es geht nicht so weiter. Wir müssen doch auch ein bisschen normalerweise
streiten.
Ja, und ich reg mich doch normalerweise auf. Sie ergänzen mich viel zu gut, Frau Gitti.
Ich bin zu freundlich heute. Ich habe einen guten Kaffee getrunken. Das funktioniert so, ja. Aber ja, ich überlege etwas, was Sie aufbringen könnte.
Ach, wissen Sie, wir haben es uns auch verdient, mal eine nette Sendung zu haben nach den Katastrophen der letzten Sendungen. Da habe ich es mir auch mal ganz persönlich, ganz allein habe ich mir auch das mal verdient, dass mal Ruhe im Karton ist und ich mal meine Geschichten erzählen kann. Normalerweise hört ja auch niemand zu, wenn ich was sage.
Ach, ja.
Frau Gitti, ja. Aber das ist nicht Ihr Problem. Sie nicken, das ist das
freut mich. Ja, ich kenne doch den Herrn Eisenbart doch ein bisschen und kann das schon ein bisschen bestätigen auch. Ja. Aber sagen Sie ihm das nicht, sonst ist er dann das nächste Mal auf Krawall gebürstet.
Nein.
Wenn ich dann eingeladen bin und dann haben wir diesen Schlagabtausch mit dem Hartmut. Nein, das will ich auch nicht. Egal.
Das bleibt zwischen uns, Frau Kitty. Keine Sorge.
Ab und zu eine kleine Querele, das ist doch fein. Das wäre auch, das ist wie beim Wandern. Wenn es nicht manchmal anstrengend ist, dann kann man es eigentlich auch gleich lassen. Dann kann man spazieren gehen auch.
Richtig, dann kann man gleich spazieren gehen. Da, Sie haben es gesagt. Wir machen jetzt nochmal kurz, wir waren jetzt gerade nochmal, haben nochmal die Verortung von uns und der Welt war gerade Thema und wir haben einen Text bekommen, der da sehr gut hineinpasst. Er heißt Tic-Tac und ist von Julia Mladin. Und auch wieder gesprochen von unserer Haus- und Hofsprecherin Verena Schmidt. Bitte.
Auf dem Haupt des stolzen Berges summt die Stille. Sie nimmt dich ein. Der Blick verfängt sich. Er rollt durch graue Trostlosigkeit aus Staub. In Wellen von Dunst ergießt sich das Meer ihrer Konturen, erspäht durch des blauen Himmels Vorhang. Die Uhr aus Schotter und Stein schlägt nach einem alten Takt, beschwichtigt deine Schnelllebigkeit, das sture Schweigen der Berge wie Wachen über ein großes Reich. Im schroffen Eigensinn erhoben die Spitzenkanten ihres Steins. Die Berge tragen in ihren Wogen die alten Lieder der Welt. Die Lieder von Unendlichkeit und Ruhe und wie alles Sein vergeht.
Ein kleines Gedicht zum Thema, die Welt ist so groß, der Mensch ist so klein, die Reise nach innen, und da müssen wir natürlich auch über die spirituelle Komponente des Wanderns reden. Jakobsweg, Muscheln sammeln in Spanien, zu einem schwarzen Kasten hingehen und dann drumrum laufen, als Beispiel nur. Pilgern nicht war die reinste Form des Wanderns, könnte man sagen, über einen sehr langen Zeitraum, da hilft die Stunde einem selten, außer man wohnt vielleicht neben Altötting im Nachbardorf und dann geht man nach Altötting rüber und dann hat man vielleicht in einer Stunde geschafft zu pilgern. Aber dieses Privileg, das ist nur den wenigsten vergönnt. Was ist denn neben Altötting? Ich weiß es nicht. Vielleicht Neuötting oder so. Von dort rüber.
Unteröttingen, Oberöttingen. Überöttingen. Also gibt es viele Optionen, denke ich.
Ja, jedenfalls, also man begibt sich auf die Reise nicht nur um körperlich, mental oder, weiß ich nicht, psychisch, sondern auch wirklich spirituell sich weiterzubilden. Das ist ja auch ein Thema, Frau Kitty. Ich habe dazu nichts vorbereitet. Ich wollte eigentlich nur drüber reden.
Wollten Sie mir jetzt sowas hinwerfen und haben gehofft, ich mache etwas daraus? Ja. Ich finde das interessant, weil das dann so eine ultimative Zweckgebundenheit bekommt. Nicht wahr? Also das Wandern als Selbstzweck. Gut, körperliche Erbauung und psychische ist natürlich auch immer. Aber dieses Streben nach etwas Größerem, ich finde, das widerstrebt dem Wanderbegriff, wie ich ihn habe.
Das heißt, Sie würden die Pilgerschaft gar nicht dazu zählen?
Wenn Sie schon das Pilgern davor setzen, dann ist das für mich genug definiert, finde ich, und genug abgegrenzt. Dann darf es von mir aus auch gern Wanderschaft noch heißen. Aber das finde ich schon interessant, dass man da sich etwas... Ich meine, es gehen auch sehr viele Menschen den Jakobsweg, ohne ein gewisses Ziel zu erreichen, natürlich. Also natürlich ein gewisses Ziel eben vor meiner Destination vielleicht, außer sie gehen dort im Kreis, das kann vielleicht auch sein, ich weiß es nicht. Aber eben diese Suche nach etwas, das finde ich schon interessant, dass man da weggeht einfach von der reinen Freizeitbeschäftigung, wie es heute verstanden wird oft.
Und was sie schon sagt, da ist noch ein zusätzlicher Zweck mit im Wandern begriffen. Es ist nicht nur einfach von A nach B kommen, sonst würde man, weiß ich nicht, zu Fuß irgendwo hingehen, sondern die Wanderschaft selbst ist auch das Ziel. Der Weg ist das Ziel, nicht wahr? Das hat ja schon fast was.
Das ist auch ein Goethe-Zitat.
Ein Goethe-Zitat, richtig. Oder auch dabei sein ist alles, hat ja auch jemand gesagt. Aber natürlich die Verbindung Spiritualität zu Wandern, die darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Denken Sie nur an den Kreuzgang, nicht wahr? Also Mönche, die ein Muster abschreiten, um quasi spirituell sich irgendwie zu reinigen. Da ist ja das Laufen zum Selbstzweck auch, also in einer gewissen Abfolge mit einer Choreografie verbunden, das Laufen als Weg zu sich selber oder auch zu Gott in dem Fall, nicht wahr? Wenn man ihn dann findet, dann vielleicht ist er da. Und dann läuft man eben im Kreis. Kurz gesagt.
Es tut mir furchtbar leid. Ich glaube, ich kann jetzt gar nichts Stringentes dazu sagen, weil ich bin hängen geblieben an diesem explizit zu Fuß gehen statt mit der Postkutsche zu fahren, weil das ist ja etwas, das hat für mich etwas, ich möchte wirklich offiziell, also etwas Klassistisches. So, ich begebe mich auf die Ebene derjenigen, die keine Postkutsche haben.
Ja.
Und das hat für mich so ein Marie Antoinette, ich spiele Bäuerin-Vibe, will ich fast dieses neumodische Wort in den Mund nehmen.
Aber es ist ja auch so ein bisschen, I want to live like common people, so, wissen Sie?
Genau, ich möchte mich von diesem Ross herunterbegeben und mich eben nicht von dem Ross tragen lassen, sondern sehen und denke vielleicht noch, dass es eben dieses Hochspirituelle hat. Dabei sind Leute einfach als Selbstzweck gegangen. um von A nach B zu kommen und ich gehe jetzt her.
Und sie haben es auf Zeit, nicht wahr? Sie haben es zeitlich begrenzt. Der Plebs, sage ich mal, der muss natürlich jeden Tag zu Fuß laufen. Aber Sie als reiche Person haben ja die Möglichkeit zu wählen zwischen den Fortbewegungsmitteln. Und dadurch haben Sie natürlich noch mehr Antoinette-Sprengkraft, nicht wahr? Denn dann sagen Sie ja, für eine Stunde, da kann ich schon mal den Berg hochstapfen.
Genau, und ich kann entscheiden, wann ich mich hintragen lasse. Das ist eigentlich mit diesen Seilbahnen ist eigentlich so ein bisschen eine Aristokratisierung der Gesellschaft eingetreten. So, ich kann mich entscheiden, wann ich mich fahren lasse und wann ich zu Fuß gehen will.
Wir hören einen langen Text, in dem es auch um Kommodifizierung geht, in dem es auch um Klassenunterschiede geht, um herabblickende Blicke, heraufblickende Blicke. Es geht um die chinesische Mauer, um Tourismus und es ist ein Romanausschnitt von Angelika Jodl mit einem, ich will fast schon sagen, Blockbuster-Text hier bei uns auf Meisendraht und Meisendraht, das Magazin für frische Literatur, mit einer sommerfrische Literatur. Ja, bitte, wir begeben uns nach China. Bitte.
Drei deutsche Touristen haben einen Individualurlaub in China gebucht. Höhepunkt ist eine Wanderung auf der großen Mauer. Aber von Anfang an ist die Stimmung angespannt. Die schöne und verwöhnte Didi geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Mann für sie zu haben sei und hat in diesem Urlaub bereits mehr mit Theo, dem Mann ihrer Freundin Alicia, geflirtet, als der Stimmung in der Reisegruppe gut tut. Außerdem gefällt ihr der chinesische Reiseleiter Lai und sie geht davon aus, dass die Zuneigung gegenseitig ist, obwohl man sich in keiner Weise verständigen kann. Und nun geht es hinauf zur Mauer. Am Eingang zum Parkplatz schlichtet ein älteres Männlein Waren auf einen wackeligen Klapptisch. Fellmützen mit rotem Stern, Sonnenhüte mit darauf applizierten, dicken Pandabären aus Stoff und lageweise T-Shirts mit dem Aufdruck »I climbed the Great Wall«. Als er sie sah, bückte er sich zu einer Kühltasche am Boden und förderte drei Dosen ans Licht.
»Luca«,
kläffte er.
»Kulla water«.
»Also, irgendwie ist das schon«, sagte Didi. »Es ist einfach, wie es ist«, sagt Alicia, ohne zu lächeln. Didi beschleunigte ihren Schritt. Sie wollte mit all diesen Neppern, den jaulenden Krämerseelen, hier nichts zu tun haben. »Ich finde es wirklich daneben. Es zerstört so viel von der Atmosphäre hier.«
»Cola«,
rief das Männlein hinterher. Und als keine Antwort kam,
»I remember you«.
»Klingt fast wie eine Drohung«, sagte sie und lachte kurz auf. Sie fuhren weiter. Dann machte die Teerstraße einen Knick. Der Bus hielt an. Eine Ziegelmauer, eine schmale Tür. Lai stieg als erster aus und schloss sie auf. »Hier beginnt unsere Wanderung«, sagte Elias. »Wir füllen nur noch Wasser auf, und Sie können sich noch einmal erfrischen, wenn Sie wollen.« »Wo sind wir?«, fragte Didi. Dann sah sie Lais lächeln und verstand. Dies war sein Zuhause. Neugier und Aufregung verschlugen ihr den Atem. Wie lebte dieser Mann? Was sah er zuerst am Morgen, zuletzt am Abend?« Sie betrat einen Innenhof aus Beton, dann einen großen kahlen Raum mit zwei Schmuckstücken, ein riesiges holzgerahmtes Barometer und ein Flachbildschirm. In der Ecke stand ein großer Kang aus Ziegelsteinen, bedeckt von einer dünnen Steppdecke. Ein Geruch schwebte in der Luft, den sie nicht kannte. Mottenkugeln? Sie hatte irgendetwas erwartet, das bunt war, eine aufregende Geschichte erzählte. Sie spürte ein Ungenügen in diesem Raum und empfahl sich selbst, einfach abzuwarten, was weiter käme. Sie betrat den Waschraum. Auch hier war alles kahl. An der Wand hing ein Schlauch, im Boden gab es einen Gulli, sonst nichts. Kein Spiegel. Sie spritzte sich Wasser aus dem Schlauch ins Gesicht, spülte sich den Mund aus. Wie gern hätte sie ihr Haar überprüft. Flüchtig dachte sie an eine Freundin ihrer Mutter, die seit Jahren ihre Sommer mit einem deutlich jüngeren Freund in Marokko verbrachte. Durch die dünne Betonwand hörte sie ein sanftes Grunzgeräusch. Irgendwo musste hier auch noch ein Schwein leben. War sie auf einem Bauernhof gelandet? »Herr Lai ist Farmer«, hörte sie Alicia sagen, als sie ins Freie trat. Im gleichen Moment fuhr in großem Schwung auf einem Moped eine Frau herein, eine Chinesin mit zinnoberroten Backen. Lai lächelte. Elias sagte, Herr Lai stellt Ihnen seine Gattin vor. Oh, hallo, sagte Didi mit warmer Stimme. Was heißt bitte Hallo auf Chinesisch, Elias? War sie enttäuscht jetzt? Aber wieso denn? Es passte doch alles zusammen. Ein chinesischer Bauer. Natürlich war er verheiratet. Die Frau lächelte schüchtern. Das Rot auf ihren flachen Wangen war so intensiv, als wäre es ihr aus dem Tuschkasten in zwei Kreisen aufgemalt worden. Plötzlich ergab alles hier einen sehr banalen Sinn. Die schmucklosen Räume, der Geruch nach Mottenkugeln, sogar das Schwein. Sie spürte, wie etwas Giftiges in ihr zu brennen begann. Ein Telefon läutete. Lai sprach mit jemandem, nickte. »Dui, dui, dui«, sagte er. Die Frau brachte Reis, Suppe und Essigfrüchte. Ihr Gepäck ließen sie in Lais Haus zurück. Zu fünft hatten sie Lais Haus betreten, zu sechst verließen sie es. Die drei Reisenden, ihre beiden Wanderführer und die chinesische Bäuerin, Lais Frau. Jeder von ihnen trug einen Rucksack. Gleich hinter Lais Haus führte ein schmaler Trampelpfad vorbei an Obstgärten, an Feldern mit Auberginen und Mais. Sie passierten einzelne Gehöften. Vor einem standen nebeneinander angebunden ein Esel und ein deutscher Schäferhund. Der Esel schaute ihnen gleichmütig hinterher, während der Hund sich in irren Zorn hineinkläffte, an seiner Leine im Kreis sprang, bis er sich fast überschlug. Dann erstreckten sich ineinander fließende Ebenen vor ihnen. Kiefern mit horizontal ausgebreiteten Armen, fette, wächserne Magnolienblüten und zwischen all dem wogenden Grün winzige, weiße Blüten. Immer wieder neu tauchten sie auf, tüpfelten das Bild, ein ausgelassener, flirrender Pointillismus. Mit jedem Schritt wuchs die Unruhe in ihr und der Groll. Sie verstand nicht, warum diese Frau mit ihnen ging. Auch sie trug einen Rucksack, sie stapfte dicht neben Lai. Das war ihr gutes Recht, natürlich. Dennoch fühlte Didi sich betrogen. Was wollte die hier? Mit ihnen hinauf auf diesen Aussichtsturm? Sie hielten vor der Ruine eines Turms. Elias übersetzte. Herr Lai sagt, von solchen Türmen wurden früher Warnsignale wegen der Mongolen gegeben, mit schwarzem Rauch, dem man... Er sprach kurz mit Lai, nickte. Mit Wolfsscheiße hergestellt hat. Man hat Wolfsscheiße verbrannt. Woher will er das eigentlich wissen, dachte sie. Er ist ein Bauer. Das Gefühl, betrogen worden zu sein, brannte in ihr. You never can trust them. Wie viel verdient Herr Lai? Fragte Theo. Für so eine Tour ungefähr 250 Yuan, sagte Elias nach kurzem chinesischen Hin und Her. Vor dieser Arbeit hat er ein paar alte Wehrtürme restauriert. Er hatte die originalen Baupläne. Er und seine Leute haben die Steine dafür auf die Mauer geschleppt. Ah, sagte Lai in die kleine Pause, die entstanden war. Er legte eine Hand auf den bröckeligen Stein und sprach leise auf Chinesisch. Sie wollte Elias fragen, wie man als chinesischer Bauer an Originalpläne der großen Mauer kommt. Aber da übersetzte der Bulgare schon wieder. Als sie fertig waren, hat der Staat den Mauerabschnitt an die Stadt Chengde verpachtet. Während Elias sprach, blickte Lai zu Boden. Seine braunen Finger tasteten den Stein ab. Es sah aus, als würde ein Tier einen ruhenden Kameraden beschnüffeln. Theo räusperte sich. Elias, sag ihm, es bleiben trotzdem seine Türme. Elias übersetzte. Lai lauschte mit schiefgeneigtem Kopf, äugte von einem zum anderen. Dann löste sich seine vorsichtige Miene. Er lächelte wieder. Okay. Okay, okay, okay. Und das quälte sie mehr als alles andere. Elias schien einen Vortrag zu halten, während sie gingen. Ming-Kaiser, hörte sie. Mörtel aus Klebreis? Gebrannter Kalk? Er trug wieder sein hellblaues Flatterhäubchen. Es umrahmte sein rundes Gesicht wie ein Schutenhut. Viele hunderttausend Tote, sagte er. Und die liegen hier alle unter den Mauersteinen? Fragte Alicia. Auf dem Hügel neben ihnen trabte als ferne Silhouette eine Reihe von Menschen bergauf. Sie schienen Lasten zu schleppen. Mit einem kurzen, verlegenen Winken löste sich Lais Frau plötzlich aus ihrer Gruppe und schlug einen anderen Weg ein. Didi starrte ihr hinterher. Die Frau ging einen strammen Schritt. Einmal griff sie hinter sich, um ihren Rucksack besser zu positionieren. Ein Stück Stoff rutschte aus einer Seitentasche hervor und flatterte rotleuchtend neben ihrem Hintern. Die Frau bemerkte es, fasste mit der Hand danach, zog den ganzen langen Schal heraus, zerknüllte ihn mit einer Hand und stopfte ihn sich, während sie weiterging, in die Hosentasche. Didi sah das und begriff. Die Leute dort auf dem Hügel waren jene unsäglichen Verkäufer, die auf Touristen auf der großen Mauer lauerten. »Buy a postcard! Buy a silk! A shawl! A T-shirt da!« Und Lais Frau war eine von ihnen. Deshalb also hatte er sie in sein Haus zu seiner Frau geschleppt, nur damit sie sich später verpflichtet fühlten und ihr später etwas von ihrem Flitterkram versilberten. Ihre Empörung wuchs und wuchs. Didi beschleunigte ihren Schritt. Sie wollte neben Alicia gehen. Alicia hatte das zu lösen. Alicia kannte doch alle Härten des Lebens. »Hör mal«, sagte sie keuchend. Der Weg wurde schon steiler. »Findest du nicht, dass das hier zu weit geht?« »Was genau meinst du?«, fragte Alicia. »Die betrügen uns.« »Wer betrügt hier wen?« »Ich finde, du, ich meine, wir sollten uns beschweren.« »Hast du das denn nicht mitbekommen, diese Frau?« »Beschweren?« »Wozu wohl hat man uns heute auf diesen Bauernhof gebracht? Unser Gepäck haben wir doch schon im Gasthaus geparkt. Da hätten wir das Wasser genauso gut auch dort tanken können. Aber nein!« Sie begann zu keuchen. Die hohen, steifen Gräser, durch die sie schritten, kitzelten und stachen sie in Unterschenkel und Kniekehlen. Sie entdeckte einen großen, schwarzen Käfer auf ihrer Schulter und schlug hastig und wild danach. »Wir hatten einen Guide bestellt. Was bekommen wir? Zwei. Wie tauchen die wohl auf der Abrechnung auf?« »Jetzt dieses Farmhaus. Woher weißt du, dass sie uns da nicht noch eine Übernachtung dazu berechnen? Sie schneiden überall Geld. Hast du damit gerechnet, dass wir für jeden Schritt nach draußen hier nochmal extra Eintritt bezahlen müssen?« Ihr Gesicht flammte. Mit jedem Wort, das sie sprach, loderte die Wut höher. Nein, sie wollte sich nichts mehr gefallen lassen. Viel zu lange schon hatte sie immer wieder genickt, begütigend gelächelt. Damit war es jetzt vorbei. »Und was gedenkst du zu tun?« Alicia blieb abrupt stehen und wandte ihr das Gesicht zu. Der Schweiß glitzerte darauf und färbte ihre Sommersprossen dunkel. »Ich? Du? Oder wir? Wir beschweren uns.« »Bei wem?« Mit der flachen Hand wies Alicia in das Panorama um sie, das Berge umfasste, Bäume, Gräser. »Wir schicken diesen Nepper nach Hause.« »Lei?« »Wir geben ihm seine, was hat Elias gesagt, 250 Yuan und schicken ihn nach Hause, bevor wir hier noch mehr Überraschungen...« »Und schicken ihn nach Hause, bevor uns hier noch mehr Überraschungen serviert werden.« Kaum hatte sie es ausgesprochen, als sich ihr Herzschlag beruhigte. »Lei ist kein Nepper«, sagte Alicia. Was sollte sie darauf antworten? Sie hatte alles gesagt. Sie atmete ganz gleichmäßig. Elias, Lai und Theo hatten aufgeholt. »Geglaubt, man kann die Mauer vom Mond aus sehen«, sagte Elias. »Aber...« »Na?«, fragte Theo. »Schon müde?« »Aber das stimmt nicht«, vollendete Elias seine Erläuterung. »Elias, können Sie bitte Ihrem Kollegen etwas übersetzen?«, begann sie. Sie freute sich. Gleich käme der Schlag, das Ende, die Erlösung. »Didi, bist du verrückt?«, fuhr Alicia sie an. Sie beachtete sie nicht. »Wir möchten gerne auf Herrn Leis weitere Dienste verzichten. Vielen Dank für alles. Hier.« Sie kramte in ihrem Brustbeutel. »Hier ist sein Geld und damit kann er jetzt bitte gehen.« »Aber was...« begann Elias. Alicia fiel ihm ins Wort. »Didi, reiß dich zusammen. Wir sind hier irgendwo in der Wildnis. Keiner von uns kennt...« »Wir haben Elias.« Sie wollten sie alle nicht verstehen. Didi schloss die Faust fest um die drei Geldscheine. Sie öffnete sie, machte einen Schritt auf Lai zu und drückte ihm die Scheine in die Hand. »So, jetzt ist es aber klar, ja? Goodbye, au revoir, zai jen.« Lai sah sie aus staunenden Augen an. Elias sagte etwas auf Chinesisch. »Ah«, sagte Lai. Er senkte den Kopf, hob ihn wieder, dann drehte er auf dem Absatz um und ging mit schnellen Schritten den Weg zurück. »Er geht«, rief Alicia. Auch sie griff nach ihrem Brustbeutel. Sie lief hinter Lai her, holte ihn ein. Keiner der beiden blieb stehen, sie gingen weiter. Alicia halb hinter dem Chinesen. Sie sprach wohl mit ihm, gestikulierte. Dann kehrte sie zu ihnen zurück, sah Theo an, Elias und schüttelte den Kopf. »Gehen wir weiter?« fragte Elias schließlich. »Deshalb sind wir ja hier«, antwortete Didi. Dieses Gefühl war unbeschreiblich köstlich. Sie ging weiter den Pfad hinauf, Schritt aus. Ein heller Schmetterling taumelte vor ihr her. Nach der nächsten Biegung zeigten sich in dem wolligen Grün der Hügellandschaft einzelne Stellen aus Geröll oder nacktem Stein. Darüber schwang sich graues Gebirgsmassiv. Oben, auf dem gezackten Bergkamm, kroch die Mauer dahin wie ein langes rötliches Reptil.
Ja, Tourismus hatten wir auch schon vor kurzem erst mit Reisen. Tourismus natürlich auch ein Thema. Nicht wahr? Die Überwanderung, nicht wahr? Wenn Sie zum Beispiel an den Mount Everest denken, wo dann irgendwie die Selbstverwirklichung was schon Absurde gesteigert wird, wo man dann den Berg hinaufgeht und um dann sagen zu können, ich war oben, nicht wahr? Ja.
Ja, da kann man sich selbst dann finden in der Schlange, in der man stehen muss, um an den Gipfel zu kommen. Da hat man natürlich dann auch Zeit, um nachzudenken, ob das so eine gute Idee war, sich da das Gepäck auch nachtragen zu lassen.
Richtig, und das natürlich auch gerade bei diesen Mount Everest Bergsteiger Geschichten haben sie natürlich auch den Klassenunterschied natürlich dann fast schon auf eine absurde Art vorgeführt, wenn eine Person trägt, die andere aber sagt, ich bin gegangen. Also verstehen Sie, was ich meine. Also und dann natürlich auch die Erschließung als Touristengebiet eines, sagen wir mal, heiligen Ortes. Berge sind ja oft auch heilige Orte, da ist auch wieder die Spiritualität. Und da kommt dann alles zusammen, was den Menschen ausmacht, nämlich Tourismus. Wir hören noch mal den Text. Ned F. Mikowski erzählt uns was von Wandern und von Bole.
Ich stehe am Fuße eines Berges und blicke auf die wunderschöne Landschaft. Die Sonne scheint und der Himmel ist strahlend blau. Ich atme tief ein und aus und spüre die frische Luft in meinen Lungen und das Gras unter meinen Füßen. Dies ist das Wandern, das ich liebe. Ich erinnere mich an einen Winter, als ich mit meinen Kommilitonen einen kleinen Spaziergang machte. Wir kamen auf den Wintermarkt und dort gab es Feuerzangenbowle. Ich hatte es noch nie zuvor probiert, aber es schmeckte eigentlich ganz gut. Wir tranken Runde um Runde, bis wir nur noch zu dritt waren. Ich hatte kein Geld mehr, aber ich lieh mir noch etwas aus, um ein weiteres Getränk zu kaufen. Später erinnerte ich mich daran, dass ich ein Bewerbungsgespräch beim Callcenter hatte. Als ich ankam, war ich schon mit ein paar anderen Bewerbern im Raum. Wir bekamen eine Führung durch die Etage und wurden dann in einen Raum gebracht, in dem ein Computer mit einem Headset stand. Wir sollten unseren ersten Anruf tätigen. Ich nahm Platz hinter dem Computer und wartete, während der erste Bewerber das Gespräch führte. Dann war ich dran und ich las den Text ab, freundlich und höflich, wie es mir gesagt wurde. Das Thema war ein Katalog und die enthaltenen Marken. Am Ende des Gesprächs klopfte mir der Mitarbeiter auf die Schulter und sagte, dass ich eine große Zukunft in dem Unternehmen hätte. Aber dann wurde mir plötzlich übel und ich musste mich übergeben. Ich bekam den Job letztendlich nicht, aber ich habe daraus gelernt und seitdem nie wieder Feuerzangenbowle getrunken. Jetzt stehe ich hier auf diesem Berg und ich bin dankbar für diese Erfahrung. Es erinnert mich daran, dass man manchmal Fehler macht, aber dass man daraus lernen und wachsen kann. Und jetzt genieße ich das Wandern, das mich daran erinnert, wie schön das Leben sein kann, wenn man es einfach nur genießt.
Ich sag mal kurz an, was das nächste Thema ist. Das nächste Thema ist, raten Sie, Frau Gitti, Frau Falco, raten Sie, was das nächste Thema ist.
Ich sollte es wissen, ich fühle mich ertappt. Ja. Schatten.
Das ist ein gutes Thema, ist aber falsch. Das nächste Thema ist Gott.
Aber fast. Das ist doch. Es sind auch zwei T drinnen.
Die großen Ts. Das sind einfach die großen Ts. Ja. Gott und Wandern.
Die großen Tees.
Ja, wir haben schon echt, wir haben viel Sacharbeit schon geleistet. Muss man jetzt auch mal sagen. Es gibt noch Abgrenzungen. Zum Beispiel gibt es das zweckfreie Wandern und das zweckgebundene Wandern. Wir haben jetzt hauptsächlich über das zweckfreie Wandern gesprochen, wo es heißt, man macht das quasi als Erbauungstätigkeit. Aber es gibt, also Pilgerreise wäre zweckgebunden, anders an die Pilgerreise ist das Wandern quasi wird mitgeliefert. Es gibt aber auch sowas wie die Balz, nicht wahr? Also wenn quasi das zum Teil der Ausbildung gehört, kann Wandern auch sein, auch da zum Erkenntnisgewinn, aber eben auch Tradition, da sind wir wieder ganz nah bei der Romantik. Ist das überhaupt authentisch, ist da natürlich die Frage.
Darf ich eine Begebenheit erzählen von jemandem auf der Balz, haben sie sich jetzt genannt, nicht? Ich kannte das unter W-Walz, aber das ist ja sehr ähnlich, also das wird wohl regionale Unterschiede. Also ich finde das auf jeden Fall sehr authentisch, also ich habe mal jemanden getroffen auf der Walz und insofern war das sehr authentisch, weil dann die Freunde dieser Person auch auf Besuch gekommen sind in das schöne Ötztal. Und dann auf Skiurlaub waren. Das heißt, da ist dann jemand gesessen in der traditionellen Walz, in diesem Gewand und daneben im Skianzug die Freunde. Das war wirklich ein sehr interessanter Anblick, vor allem, weil sie sich später mit den Ohren auf den Tisch genagelt
haben. Ah, das ist ja auch, das macht man der Walz, ja.
Die Ohrenläppchen zu piercen, das war, also ich fand das sehr authentisch. Ich fand das auch sehr zeitgemäß alles zusammen.
Das ist ja auch cool. Cool, also nicht wahr, diese Korthosen, da ist man ja schon ganz nah an der Mode, Wandermode dran, nicht wahr?
Ist bald schon das Hipstertum eigentlich an dem angedockt, tatsächlich.
Okay, also wir machen nochmal einen Text hinein, diesmal eine späte Einreichung eines, ja, wie soll ich sagen, ja, Thema Jause ist da ganz gut und ich höre zärtlich Tiek klopfen in den nächsten Text. Aber hören Sie selber. Christian Knieps mit Der Wanderer. Bitteschön.
Der Wanderer hatte sein Ziel fest im Blick und schien dennoch noch weit davon entfernt zu sein. Den Gipfel hinan richtete er seine Augen und wusste, dass er die alte Burg von dieser Stelle des Berges aus sehen würde. Als er endlich schnaufend und mit verausgabten Kräften sein anvisiertes Ziel erreichte, ließ er sich auf einen Steinblock nieder und schaute gen Sonne, die hinter der Burgspitze stand und das vor ihm ausgebreitete Tal hell erstrahlte. Durch die Wolken gleiste das Licht in verschiedenen Sphären und malte sonderliche Konturen auf dem Boden und die Wälder, mal schattig, mal sonnig, aber immer mit einer raumgreifenden Helligkeit. Langsam packte der Wanderer eine Wegration aus seinem Rucksack, trank etwas und begann die mitgebrachte Wurst zu zerkleinern, als er unvermittelt den Kopf hob und etwas zu sehen bekam, von dem er bis ins Mark erschrocken zurückblieb. Aus der Sonne hatte sich ein gleißendes Etwas gelöst und auf den Weg zur Burg gemacht. Wie eine sanfte Feder sank dieses Etwas Richtung Burg nieder, leicht schwankend, so dass der Blick des Wanderers wie gebannt war. Wie viele Minuten vergingen, konnte der Zuschauende nicht sagen. Nach einer geraumen Weile stand dieses Etwas als leuchtender Punkt über der Burg und schien zu warten. Worauf, das wusste der Wanderer nicht. Aber als die Sonne hinter der Wolke hervorkam und das Tal vollends bestrahlte, verband sich dieses Etwas mit der Sonne und gab die Strahlkraft weiter an die Burg, so dass diese hell erleuchtete. Der Wanderer war fasziniert von dem Schauspiel, das nach einer schieren Unendlichkeit zu Ende ging. Die Wurst hatte er immer noch in seiner Hand und ließ sie auf dem Platz liegen, packte seinen Rucksack und machte sich auf den Weg ins Tal. Dort angekommen hörte er von einer alten Frau, die sich mit einer anderen unterhielt, wie die Prinzessin, die in der Burg lebte, vor wenigen Stunden ein gesundes Kind geboren hatte. Plötzlich war dem Wanderer bewusst, dass er etwas erlebt hatte, das nicht für seine Augen bestimmt gewesen war, das aber ab nun ein Teil seiner eigenen Legende sein würde.
So, Song um Gans, bitte!
Ich stehe in deinem Garten. Und wie immer schneide ich Hecken zurück. 30 Jahre harte Arbeit, karger Lohn. Immer wieder hast du mir auf'm Arsch geblieben. Und deine Scheißidee, ein Mausoleum aus Marmor mitten in deinem Garten. Und kein Kercher, keine Säure hilft hier, lieber Mann. Wer soll denn das noch warten? Silvio Berlusconi, du warst doch ein Riesenarschloch und hast nie auf deine Gärtnerin gehört. Wenn ich's doch sage, du wirst nie in deinem Mausoleum begraben, weil in Italien doch ne Friedhofspflicht besteht. Friedhofspflicht besteht. Doch meine Rache, die wird süß und heiß. Heute Nacht werde ich die Tore zum Mausoleum öffnen. Dann kommt Matteo, Sophia, Isabella, Luca, Giovanni, Marco und Chiara. Dann ziehen wir uns aus in der Krypta. Bunga Bunga im Familiengrab. Im Familiengrab. Bunga Bunga. Bunga Bunga. Familiengrab. Im Familiengrab. Bunga Bunga. Der Marmorschrott Millionen schwer. Bunga Bunga im Familiengrab. Dann ziehen wir uns aus im Familiengrab. Bunga Bunga, Bunga Bunga. Berlusconi, du warst doch ein Riesenarschloch und hast nie auf deine Gärtnerin
Könnten Sie uns denn ein bisschen Ihre österreichische Sicht nochmal ein bisschen... Wie stehen denn die ÖsterreicherInnen zum Thema Wandern? Ist das da auch so eine, ich habe es mal Tüdeligkeit genannt, eine elegische Selbstverliebtheit im Wandern? Oder ist es da vielleicht sogar, hat man da vielleicht sogar einen kritischen Blick vielleicht eher, wenn dann alle kommen, um zu wandern im Vorgarten? Wie sieht das denn aus bei Ihnen drüben, drunten, droben?
Die Basics sind natürlich, dass je steiler das Gebiet, desto einen anderen Zugang hat man zu den Menschen, die im Flachland natürlich sind. Also die Definitionen, was dann zum Wandern gehört, da sind eben nicht so stringente 4-5 Punkte, die man abhaken kann, sondern des einen Spaziergang ist des anderen Wanderung, sage ich mal. Also ich habe das gelernt, ich war mal eine Zeit lang in Tirol natürlich auch, ein bisschen auch vielleicht, wenn Sie so wollen, eine Bildungswanderschaft in Tirol und habe dort sehr schnell gelernt, dass ein Spaziergang schnell noch zu einer Wanderung werden kann, je nachdem, was man so im Kopf hat. Und dass man auch so ein netter Spaziergang zu einem Stadtrestaurant wäre jetzt in den Augen des Wieners dann wieder eine hochalpine Almhütte genannt. Also so scheiden sich die wandernden Geister oft.
Wie ist es denn in Österreich mit Heraufschauen und Herabschauen? Sprich, gibt es da einen gesellschaftlichen Graben zwischen denen, die oben sind und denen, die unten sind? Also jetzt situativ oder auch auf dem Berg, gibt's das so? Ist das Ihnen bekannt, dass zum Beispiel die Tiroler sagen, ja, wir sind hoch und unten sagen die Wiener, ja, die da oben, die machen doch eh, was sie wollen oder sowas. So stelle ich mir das vor.
Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwiefern das mit dem Wandern zu tun hat. Ich finde, beim Wandern, das ist schon eine Gleichmachung, will ich sagen. Also da wird nicht so sehr unterschieden zwischen wer wohnt im Flachland, wer wohnt. Also nur insofern, als dass sich dann vielleicht tendenziell abzeichnet, wie behende man natürlich im Gelände, der Reim war nicht intendiert, dann am Ende ist. Also es wird dann eher sich lustig gemacht über Leute, die vielleicht mit Flipflops auf den Berg gehen, anstatt...
Das ist aber auch herrlich, oder? Das ist ja witzig auch, wenn die dann mit den Flipflops und dann kommt der Stein dann kommt die Lawine. Dann hat man vielleicht den Vorteil, wenn der Fuß rausguckt mit dem orangen Flipflop, dass man dann... Sehen Sie, es hat immer zwei Seiten im Leben alles.
Ja, ein sehr guter Freund von mir. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich werde es nachreichen. Er hat einen ganz tollen...
sehr guter Freund.
Eine ganz tolle Abhandlung.
Ist das normal bei Ihnen?
Ja,
ist es normal, dass Sie den Namen Ihrer besten Freunde vergessen?
Ja,
bin ich auch so eine gute Freundin von Ihnen, dass Sie den Namen dann nicht wissen?
Nein, Ihren Namen weiß ich natürlich. Ich weiß auch den Namen meines Freundes, aber nicht den offiziellen, den Herrn Doktornamen. Das ist handelt sich nämlich um eine wissenschaftliche Abhandlung und ich kann leider nicht mehr sagen, unter welchem Namen diese publiziert wurde. Auf jeden Fall gibt es eine wundervolle wissenschaftliche Abhandlung dieses Herrn Doktor zum Thema, was man mit Menschen oder gewesenen Menschen, die mit Flipflops am Berg waren, tun darf zum medizinischen Zwecken.
Ja, das ist jetzt müssen Sie aber, was macht man?
Ja, man darf dann natürlich alle möglichen Untersuchungen dann anstellen, die man vielleicht durch eine Form des Respekts bei Menschen vielleicht nicht gemacht hätte, die mit vollem Schuhwerk am Berg verunglückt sind. Sie verstehen vielleicht.
Ich verstehe schon, das ist typisch österreichisch, wieder dieses Abschätzige da. Naja, aber es gibt ja auch, jetzt haben wir gerade schon über Flipflops, also über Ausrüstung, das ist ja auch ein wichtiges Teil des Wanderns. Sie haben auch schon über den Everest geredet, da fällt mir gerade ein, dass ja auch die Schuhfarbe dann eine verunglückte Person auch berühmt machen kann, nicht wahr? Wenn sie zum Beispiel es gab ja lange den verunglückten Menschen, der mit orangenen, ich glaube es waren orangen Wanderschuhen dort verunglückt ist und dann so genannt wurde auch als Wegweiser quasi auf dem, um den Berg, die Spitze zu finden, muss man am orangenen Schuh vorbei. Und da sehen Sie, sind Sie ja ganz nah mit Ihren Flipflops dran. Natürlich auf Österreichisch etwas in der abgespeckten Version, mit so ein bisschen Abschätzigkeit verbunden. Aber das lassen wir mal durchgehen. Wir kennen unsere Macken ja und sind ja, wir Deutschen haben komische Nationalgefühle, wenn wir den Berg hochsteigen. Und die Österreicher lachen sich über die Deutschen kaputt. Da ist doch für alle was dabei beim Wandern.
Sehr viel Unterhaltungswert auf jeden Fall.
Sehr viel Unterhaltungswert, ja. Ich sehe schon, das ist eher die beobachtende Perspektive.
Neben der landschaftlichen Beobachtung natürlich auch eine soziale Beobachtung. Das hat die Verbreitung des Wanderns natürlich mit sich gebracht. Das ist sehr viel mehr zu schauen gibt am Berg.
Ja, ja, da kann man das, ja, Studien, Sozialstudien. Jetzt geht's weiter mit wilden Beobachtungen, also mit ganz wilden Beobachtungen und Transformierungen. Das ist auch ein Blockbuster. Ich nenne es auch Blockbuster-Text. Ich nenne das jetzt Blockbuster-Text, wenn die Texte nicht nur Premium, natürlich sind alle Texte Premium, die wir hier spielen, nur wir kuratieren das natürlich streng. Aber manchmal gehen auch Texte in Überlänge, die eingesendet werden und die kriegen jetzt das Label Blockbuster-Text von mir aufgeklebt. Ich finde das gut. Ich finde das gut.
Oder ich finde auch den Begriff Showstopper toll.
Showstopper?
Könnte das ein Showstopper sein?
Ja, es ist ein Showstopper. Es ist ein reiner Showstopper, Frau Gitti.
Wundervoll.
Der Text kommt von einem Herrn Harald Kappe. Er hat den Text ganz frech Wandertag getauft. Obwohl es... aber sehen Sie selber. Bitte.
Elvis hockt mit ausdruckslosem Gesicht am Rande der Objekte, als Pinker Uhu später zurückkommt. Das Halbblut atmet noch schwer. Ich schaffe es nicht mehr. Ich schlüpfte aus dem Schatten der Gravitation, aber konnte ihr nicht mehr den Weg abschneiden. Wer hätte schon gedacht, dass sie uns folgen würde, um uns unsere Pferde zu stehlen? Dann versuchte er sich im Denken. Süße Schreie dringen in sein Gedächtnis. Dort heizen sie sich auf bis zur Rotverschiebung. Nichts von alledem ist Freiheit. Scheiße! Verdammte Scheiße! Elvis verzieht keine Miene. Das wird sie noch bedauern. Doch nun müssen wir zu Fuß zurück in die Stadt. Ich lasse dich allein laufen. Wann kannst du mit einem Pferd für mich zurück sein? Aber Pinker Uhu schüttelt den Kopf. Nein, King, sagt er. Er ist angeschossen, liegt im Graben und betet zum Vater, voller Gerüche. Der wird damit rechnen, dass wir uns neue Pferde besorgen und uns ausruhen. Denn er kann nicht mehr lange im Sattel bleiben. Sie wird ihn bewachen, immun gegen Irrtum bleiben. So wird das sein. Ich hole ihn mir. Das nichts von alledem ist Plan. Ich kann länger zu Fuß laufen, als er im Sattel bleiben kann. Für ihn ist es ein Driften im Whiteout. Sie können hier warten, King. Ich hole ihn mir.
Dann komme ich mit 4 Pferden zurück. Mit 4 Pferden. King, bleiben Sie immun, King. Bleiben Sie jetzt immun. Alvis starrte ihn an. Er ist wütend auf Pinker Uhu, denn er gibt ihm die Schuld, dass ihre Pferde verloren haben. Doch nun kann Pinker Uhu alles wieder gut machen. Zwar hätte Alvis Jesus Bohne gern selbst getötet. Keine Gnade im schwere Feld. Als passende Antwort wäre außerdem hilfreich, ihm 1 oder 2 in die Fresse zu hauen. Doch dazu hätte er mit Pinker Uhu einige Meilen laufen müssen. Nein, da will er lieber warten und ihm alternativ für Western-Deutschland 3 in die Fresse hauen. Und so nickt er Pinky zu. Seine Kommunikation ist auf dem linken Ohr blind. Ja, geh ihm nach und töte ihn, Pinky. Es fällt Jesus Bohne nach 2 Meilen schwer, sich noch im Sattel zu halten. Er hatte ja eigentlich 5 Wunden, wenn man die Bauchwunde unter dem Rippenbogen zu den Malen an den Händen und Füßen dazuzählt. Und es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch unterwegs ist. Nach 3 Meilen will er absitzen. Doch sie finden keinen guten Platz, von dem aus sie jeden Verfolger sehen können. Erst nach fast 1 weiteren Meile erreichen sie einen bewaldeten Hügel und halten im Schatten der Bäume. Jesus Bohne gleitet stöhnend vom Pferd und legt sich ins Gras. Das tut total gut und er fällt in einen ohnmächtigen Schlaf, denn er ist restlos erledigt. Mary Magdalena aber hebt den Blick zum Himmel und flüstert leise: O Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich jetzt bei ihm sein kann. Pinker Uhu trabt auf der Fährte wie ein Apache. Und Apachen können 100 Meilen laufen, ohne eine längere Rast einzulegen. Abends sitzen sie auf rostigem Federkern und verschlissener Kindheit. Nach weniger als 3 Meilen wird er vorsichtiger. Nun bleibt er nicht mehr auf der Fährte, sondern hält sich abseits von ihr. Eine Fliege döst halbnackt auf einem Baum und stöhnt. Am Rande der Ebene erhebt sich ein bewaldeter Hügel. Über dem Hügel kreisen Vögel, die sich auf Bäumen niederlassen. Dort zerhackt der Vogel Selbdritt, halbnackt die letzte Stille. Pinky sieht auch einige Antilopen zum Hügel hinabziehen, dann aber ganz plötzlich in der Krümmung der Raumzeit abbiegen. Das ist ein einsteinsches Zeichen. Es gibt auch noch andere Zeichen, die ihm verraten, dass dort auf dem bewaldeten Hügel jemand ist. Halbnackt öffnet sich dort nichts. Gar nichts. Er federt den Vogel. Der schreit. Die letzte Stille. Und so weiß er Bescheid. Denn ein angeschossener Mann kann nicht länger im Sattel bleiben. Als es schon fast Abend ist, schnauben die Pferde. Mary Magdalena, welche die letzten 3 Stunden aufmerksam nach Westen spähte, zuckt zusammen. Wie lebt man sich? Ihr Verstand sagt ihr, dass die Pferde wahrscheinlich wegen irgendeines Tieres schnaubten. Aber sie hat plötzlich ein ungutes Gefühl. Und besonders Pinker Uhus Schimmel schnaubt immer wieder und wirkt sehr unruhig. Wittert das Tier seinen Herrn? Der ist nur Sand in einem Spiegel, nur Sand. Ein Werk der Pfählung, eine Parade der Lippen. Sie fragt es sich mit plötzlichem Schrecken. Blutjung ist der Schrecken, blutjung.
Doch sie bleibt in der kalten Wanne sitzen, im kalten Stahl, und nimmt nur ihren Hut ab, wartet auf den Pathologen und verbirgt in der ihr zugewandten offenen Hutkrone ihre Hand mit dem kleinen Colt und eine Bibel darin. Sie ist nur eine Variante von Aas. Bewegungslos hockt sie neben dem scheinbar noch tief schlafenden Jesus Bohne und wartet. Das Aas. Die Dämmerung ist hier oben unter den Bäumen schon intensiver als draußen auf der kleinen Ebene. Sie kaut auf ihrer Zunge, ein Leben lang schon, und macht ihr Bauchfell traurig. Über den Hügeln im Osten geht das Rot der sterbenden Sonne bereits in Violett über. Traurig. Am letzten Halt. Wie lebt man sich? Aus dem Schatten der Bäume schält sich nun eine gebückt vorwärts gleitende Gestalt. Es ist Pinker Uhu. Mary Magdalena erkennt ihn sofort. Pinky hat sein Gewehr im Hüftanschlag. So kommt er näher und näher. Etwa ein halbes Dutzend Schritte vor Mary Magdalena und dem scheinbar schlafenden Jesus Bohne bleibt er stehen. Lässig. Trotz sternenklarer Nacht spiegeln sich die Gletscher in den Colt-Trommeln mit minimaler Leuchtdichte. Da seid ihr ja. Uns einfach die Pferde zu stehlen. Ja, das hast du gut gemacht. Was ist mit ihm? Der liegt ja da wie tot. Ich dachte, der wäre unsterblich. Staut sich seine Leber wegen Pfortaderhochdrucks? Hä? Vielleicht stirbt er trotzdem, erwidert Mary Magdalena. Vielleicht. Lass ihn nur ruhig liegen. Der kann Elvis nichts mehr tun. Konkret, nimm eure Pferde und hau ab. Zieh die Vorhänge in deinem Kopf zu und lass dir in Ruhe die Wimpern straffen. Sei kokett. Aber was denkst du? Sagt Pinky und grinst. Ich bin Elvis, Gotteskrieger. Und ich bringe meine Fleischbeute zu ihm. Er wird sich darüber freuen und mir eine gute Prämie zahlen. Eine neue App auf meinen Coltgriff tätowieren. Unantastbar geloadet. Ich werde Jesus quer über seinem Pferd zu Al schaffen. In seine goldene Vitrine. Du aber solltest dich gut mit mir stellen. Dann lasse ich dich vielleicht laufen, Süße. Ich wollte schon immer eine wie dich haben. Als Al dich bei sich auf der Ranch hatte, da kämpften Models dort mit Schürzen und Spiegeln, charmant. Aber ich war nur scharf auf dich, Süße. Er kommt nicht weiter. Was er auch sagen wollte, er kann es nicht mehr. Worte wie diese, Worte wie jene. Denn sie schießt durch den Hut, durch die Judasbriefe und trifft ihn gut. Einmal, zweimal, dreimal. Die Kugeln stoßen ihn zurück. Er drückt sein Gewehr ab, das er immer noch im Hüftanschlag hielt, doch seine Kugeln bleiben in der Genesis stecken. Getroffen taumelt er zurück, schwankt, brüllt dann wild und geht zu Boden. Noch einmal möchte er hochkommen, doch er versucht es vergebens. Dann erschlafft alles in ihm. Mary Magdalena hört sein Ausatmen. Er ist tot, denkt sie. Nicht schuldig, denkt sie. Ich bin nicht schuldig. Und spuckt. Lässig. Lässig. Und sie fragt sich im selben Augenblick, wo Elvis wohl ist. Kam er mit Pinker Uhu? Wird er im nächsten Moment schon von irgendwoher schießen? Beginnt eine lebenslange Hysterie? Lebenslang? Doch nichts rührt sich. Das Echo der Schüsse verhallte in der Ferne und das Gekreische der Vögel im Wald verklang. Im Kinderbuch werden intrauterine Märchen gelesen. Über dem Saloon, in der kleinen Stadt. Es ist sehr still. Sie hört Jesus erwachen, denn sein tiefes Atmen verändert sich. Dann klingt seine heisere Stimme wie am Telefon.
Was ist? Waren das Schüsse? Bist du bei mir, Mary? Oder träumte ich das nur?
Ich bin bei dir, erwidert sie. Und soeben habe ich Pinker Uhu getötet. Ich weiß aber nicht, ob er allein kam. Er erhebt sich schwankend und wischt mit einer Hand über sein Gesicht. Eine Weile verharrt er und denkt nach. Die Blätter haben symmetrische Abdrücke von Blättern auf seinem Gesicht hinterlassen. Lebenslang. Dann hört sie ihn sagen, nein. Er hat Pinker Uhu geschickt, um uns die Pferde wieder abzunehmen. Der wartet irgendwo auf sein Pferd. Aber wenn es Tag ist, werde ich ihn suchen. Mir geht es jetzt schon viel besser. Sie möchte ihm die letzten Worte gern glauben, doch als sie zu ihm tritt und ihm die Stirn fühlt, merkt sie das Fieber. Es wachsen ihm selbst unähnlich Flügel aus Chitin und Pathologien im Schädel. Leg dich wieder hin, verlangt sie. Die Nacht bricht erst an und sie wird noch viele Stunden dauern. Ruhe dich aus und häute dich rechtzeitig. Sie trägt eine bedauerliche Hysterie in ihrem tüchtigen Ich. Lebenslang. Die Nacht wird auch für Elvis lebenslang. Er hockt die meiste Zeit auf einem großen Stein. Aber als es dann kühler wird, beginnt er hin und her zu wandern. Pinker Uhu kommt nicht zurück, obwohl Stunde um Stunde vergeht. Er beginnt seine eigenen Mandeln zu essen. Das hatte er schon lange vorgehabt. Als der Morgen graut, da glaubt Elvis, dass Pinker Uhu nicht mehr mit den Pferden zurückkommen wird. Wahrscheinlich wird er damit rechnen müssen, dass dieser Jesus Bohne kommt, um ihn zu töten. Soll er die Flucht ergreifen? Möglichst schnell nach Nutellomi zu gelangen versuchen? Oder Briefe des Paulus aus dem Amygdala schreiben? In etwa 3 Stunden könnte er dort sein, wenn er diese beschissenen Briefe vergisst. Er stellt sich vor, wie es wohl wäre, wenn er dort staubig und schwitzend in seinen Cowboy-Stiefeln ankommen würde. Das wäre wie Schneefall auf der Moräne und dunkles Öl würde seinen silbernen Colt verdecken. Es wäre sein Untergang. Es müsste den Leuten vorkommen, als wäre ein Denkmal vom Sockel gefallen. Also muss er bleiben und auf Jesus warten. Sein Blutschwamm würde zerbersten und sein Temporallappen autistisch. Scheiße, Scheiße! Nein! Er kann als stolzer King nicht geschlagen zurückkehren und sich in den Schutz seiner Männer begeben. Als die ersten Sonnenstrahlen im Osten über die heiligen Hügel blitzen, da sieht er sie kommen. Jesus Bohne und Mary Magdalena Magdala. Er denkt, jetzt will sie mich sterben sehen. Und es wird ihr eine Entschädigung sein für das, was ich ihr antat. Jetzt will sie triumphieren. Doch dann tritt er vor, sodass ihn die beiden Reiter sehen können, und rückt seinen Revolver zurecht. Jesus Bohne hält an, rutscht aus dem Sattel und als er sich vom Pferd wegdreht, da ist in Elvis ein wenig Hoffnung, denn er sieht, wie sehr Jesus hinkt und wie sein Revolverarm kraftlos in einer Schlinge quer vor der Brust liegt. Das Hämatom an seinem Kopf. Eine Gnade. Jesus hat Kot im Hosenbund stecken. Und seinen Colt. Weil sein Holster für die andere Seite nicht geeignet ist. Und er ein Bett im Mohnfeld zum Erleichtern sucht. Hinkend und stinkend kommt Jesus näher. Sie reden kein Wort miteinander, sondern beginnen gleichzeitig zu schießen, indes Jesus immer noch Schritt für Schritt näher kommt. Aber Elvis schießt zweimal daneben, denn die Entfernung ist noch sehr weit. Und Jesus wirkt wie ein auferstandener Geist in der Quantenwelt. Im Radio haben sie gesagt, Jesus ist mit der anderen Hand nicht so gut. Auch er verfehlt Al zweimal. Doch seine dritte Kugel trifft den King ins Herz. Er hält inne und atmet langsam aus. Dann wendet er sich um, denn Mary Magdalena bringt ihm das Pferd. Die Krone der Schöpfung, eine saure Lake aus Stammhirn und Hefepilzen. Der Introitus schwarz von dunklen Ausscheidungen, am Gesäß rektaler Schleim, der beim Reiten stört. Als Jesus im Sattel sitzt, fragt sie, »Und nun? Abmarsch. Keine Gnade«, sagt er. »Es wird alles anders werden. Er mischt Mohn«, schreibt getröstet im Galopp wortfreie Verse, kratzt eine Melodie in die Schellackplatte, beizt die Haut der Pferde, seine Nahrung und horcht der Melodie des Westens wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und Ende.
Wandertag in einer Interpretation von Verena Schmidt, produziert von Meisendraht und Meisendraht, für sie auf den Tisch gebracht. Und jetzt geht's auch schon, ich will schon fast sagen, mit Gepäck und Land Rover Schuhen schon in das Tal der Unglückseligkeit zurück, denn wir rasen aufs Ende der Sendung zu. Hatten Sie noch einen Text dabei, den Sie vortragen wollen? Vielleicht so als Reste, wie sagt man, Reste wandern?
Restwandern, ja. Eigentlich so nur noch die letzten Schritte übrig.
Ja.
Ich persönlich habe es ja nicht so mit dem Selbstschreiben, wie Sie vielleicht wissen, aber ich hätte einen Text dabei von Ihnen, auch Sie kennen sie bereits. Ich hatte ja eine Übersetzung dabei letzte Mal beim Thema Schlager, genau. Also diesen Text, da geht's ums Reisen, um alle möglichen Arten von Wanderschaften, eben auch im übertragenen Sinne vielleicht, aber auch, dass man zuerst manchmal auch wohin fliegt, um dann vor Ort zu sein und wieder zurückfliegen muss manchmal und dann dort vielleicht wandert oder ein bisschen weniger wandert, ich weiß es nicht.
Naja, dann. Hoppala. Jetzt ist Ihre Kamera runtergefallen, jetzt habe ich Ihre Schuhe gesehen und ich habe gesehen, dass Sie Flipflops tragen. Naja.
Ja, ich bin noch momentan nicht am Berg, ich darf das. Ich muss den Text suchen, hier ist er.
Hier ist er.
Ja. Jetzt lese natürlich nicht ich. Kann.
Das finde ich gut. Haben Sie auch eine Vorleseperson dabei?
Ich habe auch eine Vorleseperson, das habe ich natürlich vorhin, habe ich gewunken, aber ich durfte ja noch nicht vorgreifen, wer diese Person da im Raum ist.
Der Trend geht zu kleinen Vorlesepersonen in Töpfen. Und Sie haben ein sehr schönes Exemplar. Also, ich rieche, es duftet nach Orchidee.
Sie hat eine tolle Stimme auch, muss ich sagen.
Ja, ist ja auch schön, wenn man sowas auch kultiviert und zu Hause dann aufbaut. Dann machen Sie doch, dann sagen Sie doch Ihrer Person, dass Sie
Ich sage der Vorleseperson, sie darf sich bereit machen. Einen Moment.
Ach, und gießen. Natürlich muss gegossen werden. Sonst geht das natürlich nicht. Vorsichtig gießen, sonst verschlucken Sie die Person.
So.
So.
A, B und C, oder? Möchten Sie an Ihrer Destination ein Hotel buchen? Wissen Sie, verehrte Lesende, mit der Reibung ist das so eine Sache. Es kann durch Reibung zum einen ganz warm werden, heiß direkt. So heiß etwa, dass beim Eislaufen das Eis unter den Kufen schmilzt und dadurch die derartige Fortbewegung überhaupt erst ermöglicht wird. Wird's aber zu heiß oder passiert die Reibung an unangebrachten Stellen, kann es zu garstigen Verbrennungen führen, man reibt sich auf oder gar wund. Zum Auf- bzw. Wundreiben braucht es im Übrigen nicht zwangsläufig zweierlei.
Das funktioniert allein mitunter ebenso gut. Diese diversen Reibeverhältnisse werden in freier Wildbahn des Öfteren eindrücklich demonstriert und beobachtbar gemacht. Wie etwa im Folgenden bei A, B und C. Sämtliche möglichen Formen der Reibung, alleine, aneinander, heiß, kalt, wund, warm, um nur einige zu nennen, wurden und werden derart lehrbuchartig praktiziert, dass A und B und C und deren jeweiliger Reibung eigentlich ein Platz in denselben gebühren würde, gäbe es solche Lehrbücher denn. Denn mit der Reibung ist das so eine Sache. Sie entsteht nun mal nicht nach Lehrbuch. Sie entsteht dazwischen. Also es ist so, ich reise berufsbedingt überdurchschnittlich viel. Jede Woche eine andere Stadt, ein anderer Gig. Jede Woche eine andere Destination. Dafür buche ich der Gewohnheit halber One-Way-Flüge. Einen von A nach B, einen von B nach A, einen von A nach C und einen von C nach A und so weiter. Nur in den seltensten Fällen von B nach C oder so. Und am Ende jeder dieser Buchungen werde ich von der Buchungsplattform gefragt, möchten Sie an Ihrer Destination ein Hotel buchen? Auch bei den Buchungen nach A werde ich von der Buchungsplattform gefragt, möchten Sie an Ihrer Destination ein Hotel buchen? Dabei ist A so oft Ausgangspunkt und Rückkehrort meiner Flugstrecken, man möchte meinen, die Algorithmen hätten bereits eins und eins zusammengezählt und konkludiert, dass A wohl mein Wohnort sein muss. Aber ich werde am Ende jeder einzelnen dieser Buchungen gefragt von der Buchungsplattform, möchten Sie an Ihrer Destination ein Hotel buchen? Wofür? Ich finde, wir sollten wieder mal Sex haben. Wir könnten uns wieder mal treffen und uns betrinken, dann läuft es ohnehin darauf hinaus. Wir würden einen Wein trinken oder mehrere, bei dir im Wohnzimmer oder in einer Bar, ganz egal, es würde dann damit enden, dass wir uns angreifen und uns gegenseitig ausziehen. Dafür reicht die Leidenschaft, für sich gegenseitig ausziehen. Und dann würden wir wieder mal Sex haben, betrunken, so lange, bis wir nicht mehr betrunken sind. Und dann ein bisschen dösen und reden. Und dösen und reden und nochmal angreifen und dann würde ich nicht da bleiben, weil ich ja wie immer schon was vorhabe. Es wird mir also vorgeschlagen, nur temporär hier zu wohnen, also wieder abzuhauen. Es wird mir vorgeschlagen, ein temporäres Bett zu kaufen, kein eigenes zu haben. Es wird mir vorgeschlagen, mir ein Bett mit den Gästen zu teilen, die vor mir in diesem Bett geschlafen haben und nach mir in diesem Bett schlafen werden und dazwischen die Bettwäsche nicht selber zu waschen. Es wird mir vorgeschlagen, keine eigene Küche zu haben. Ich soll mich in der Früh, zu Mittag und oder Abend kochen lassen. Es wird mir vorgeschlagen, bald wieder abzuhauen, denn das wird doch von einem verlangt, wenn man im Hotel schläft. Reibung wird gelegentlich als Friktion bezeichnet und beides weist doch unabdinglich onomatopoetische Qualitäten auf. Passend, wenn man bedenkt, dass Reibung oder Friktion etwas ist, das zuweilen durchaus hörbar ist. Die Nachbarn über deiner Wohnung haben deiner guten Freundin, die noch eine Wohnung darüber wohnt, mal gesagt, dass da wohl jemand neuerdings regelmäßig ausführlich miteinander schlafen muss. Sie hatten laut deiner guten Freundin tatsächlich ausführlich gesagt, weißt du noch? Was haben wir uns totgelacht und dabei nickend zugeben müssen, mit welchen Worten man unsere Male auch beschreiben wollen würde. Ausführlich wäre das Passendste unter ihnen. Und hinter dem Gelächter hätte unser Inneres mitgenickt und zugegeben, das ist auch schon das Einzige, das an uns ausführlich ist. Warum sollte ich mir ein Hotel in einer Stadt nehmen wollen, in die ich immer wieder zurückkehre? Also so ein bis zwei wöchentlich. Also andauernd. Als wäre das nicht Grund genug, mir eine bleibendere Bleibe zu suchen als ein Hotel. Aber was soll's. Dann wird mir eben vorgeschlagen, dort ein Hotel zu nehmen, wo ich eigentlich eh wohne. Dann wird mir eben vorgeschlagen, nicht meinen eigenen Kaffee zum Frühstück zu trinken, nicht mein Kaffee.
Ich muss mich ja nicht darauf einlassen und kann die Meldung genauso einfach übersehen, wie ich auch alle anderen Meldungen übersehe. Mietauto, Zusatzgepäck, Reiseversicherung. Ich finde, wir könnten jetzt langsam wieder mal Sex haben. So ohne Netz und doppelten Boden, ohne Poolnudel und Schwimmflügel, wofür denn? Wir wären locker und ungezwungen und würden uns angreifen und ich könnte es mittlerweile sogar greifen, denn inzwischen hätten wir uns ja schon öfter angegriffen und irgendwann gewöhnt man sich. Außerdem wäre in der Zwischenzeit viel passiert. Vielleicht haben wir da ja gelernt, keinen Rettungsring zu brauchen und ich, dass du doch keine Gewohnheit bist. Interessant zu beobachten sind auch die Reibungsunterschiede, je nachdem, in welche Richtung gerieben wird. Hinwärts verhält es sich ähnlich wie bei einer Wasserrutsche, wobei am Ende das erfrischende Schwimmbecken wartet. Dazwischen ist vor allem in den Kurven verhältnismäßig viel Herzklopfen zu erwarten. Rückwärts mehr so flauschige und feste Seite des Klettverschlusses. Es gibt eigentlich von der Logik her überhaupt keinen Sinn, aber ich finde die Anreisen immer anstrengender als die Rückreisen. Ich bin bei der Ankunft im Hotel in B und C und dergleichen immer fertiger als bei der Rückkehr in meiner Wohnung in A. Nur blöd, dass die Schwimmbeckenreibung die Klettverschlussreibung überhaupt erst verursacht. Von der Logik her müsste doch die Anreise vor lauter Vorfreude und so weiter viel weniger zermürbend sein. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich beruflich und zu viel reise. Manchmal erzähle ich lieber, wir hätten uns auf Tinder kennengelernt, denn die Eislaufgeschichte glaubt uns eh kein Mensch. Du rutschst aus und fällst in mich hinein, ich falle und schlage mir am Eis einen Zahn aus. I mean, what are the odds? Manchmal denke ich, heute würdest du nicht mal mehr in Tanzschuhen auf dem Eis ausrutschen, um ja nicht in mich hineinzufallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Hotel in B und C und dergleichen nicht erst herausfinden muss, wie die Dusche funktioniert und dass zu Hause die Bettdecke vertraut riecht. Das vorletzte Mal, dass wir miteinander geschlafen haben, hätte ich sogar noch ein bisschen bleiben können, aber du hattest schon was vor. Das letzte Mal habe ich dich auf Tinder gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass bei der Anreise gefühlt mehr schief geht als bei der Rückreise, aber das kann auch Einbildung sein. Vielleicht liegt das daran, dass du immer so selten zu mir und ich immer so oft zu dir gefahren bin. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich dann wieder nicht da geblieben bin, weil ich, ja, warum eigentlich? Das war's. Jetzt ist der Text vorbei. Genau, das war der Text von meiner lieben Freundin Katrin ohne H aus Tirol tatsächlich. Sie ist nach Tirol gezogen. Ich muss sie bei Gelegenheit mal fragen, ob sie sich mit dem Wandern eigentlich auseinandersetzt regelmäßig. Oder ob sie lieber von A nach B geht, was ja laut der Definition nicht so sehr dem Wandern entspräche. Ich sehe, sie lachen da über mein mehrdimensionales Radiogerät.
Ich wollte nur mal schauen, ob ich überhaupt hier noch gebraucht werde oder ob sie das einfach auch alleine machen hier mit der Moderation. Deswegen, ich wollte schauen, wie lange...
Natürlich werden sie gebraucht. Was denken sie denn?
Ich muss schon eine Gitarre aus dem Raum heraustragen. Sie müssen kurz am Hörer bleiben, bitte.
Muss ich am...
Dann geht's.
Dann muss ich was reden derweil, oder?
Sie können machen, was sie wollen. Der Schnitt ist, hat kein Erbarmen. Sofort wieder da.
Wunderbar. Ich weiß ja nicht, was sich diese Frau Dr. Meisendraht eigentlich denkt, dass sie da entbehrlich wäre für die Sendung Meisendraht und Meisendraht. Aber gut, so. Wenn sie meint. Manchmal neigt man ja zu Selbstunterschätzung.
Bitte?
Ach, nichts.
Das will ich hoffen.
Ich habe möglicherweise die Lücke geschlossen, das wird, oder die Schlucht überbrückt, das wird dann der Schnitt entscheiden.
Also ich würde sagen, wir beide haben eine große Arbeit geleistet heute. Wir haben sehr gut abgesteckt, was das Wandern ist. Wir haben noch ein paar Texte, die wir hören müssen. Wir können uns aber langsam auch so ein bisschen, wie sagt man, wir kommen langsam wieder herunter vom Berg.
Ausgrooven.
Es ist ja auch nicht nur Bergwandern, also das muss man jetzt auch mal sagen. Wir sind jetzt natürlich aufgrund des deutsch-österreichischen Wanderer über dem Nebelmeer.
Ein transalpiner Zugang sozusagen zum Wandern.
Eine
transalpine Zuwanderung.
Also Wandern übrigens, und das wollte ich noch mit reinbringen, das fand ich kurios. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass das romantisches Motiv Wandern auch ist. Nicht wahr? Die Suche nach der blauen Blume zum Beispiel ist ja auch nichts anderes als eine Wanderung im Metaphorischen. Wir wandern im Metaphorischen, ist auch sehr schön. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt ein literarisches Motiv, gerade in der Romantik, des Im-Zimmer-Wanderns. Also gar nicht erst aus dem Haus herauszugehen, sondern man sagt quasi im Buch, wenn die Person, die, um die es gerade geht, wenn die reflektierend ist, getrieben ist oder etwas zu bearbeiten hat gedanklich, dann geht die quasi in Kreisen durch das Zimmer. Das kennen wir zum Beispiel auch von lustigen Taschenbüchern, dass dann die Ente durchs Zimmer geht in einer Kreisbewegung. Und dieses Wandern des Raumes auch natürlich literarisch interessant wird, dass man da den Raum beschreiben kann, dass es aber auch ein Wiederholungsmotiv gibt, wie im Märchen, nicht wahr, dass man wieder an denselben Gegenständen vorbeikommt und dann natürlich eine neue Sicht auf das Zimmer, auf das Innenleben, auch auf seine eigene Perspektive hat. Also, klassisches, romantisches Motiv ist das Wandern im Zimmer. Also, wir müssen noch nicht mal heraus, was, jetzt haben Sie schon wieder einen skeptischen Herz sich auf die Stirn gezeichnet.
Mein Blick ist gar nicht skeptisch, er ist überlegend, er ist kurios.
Ja. Wandern Sie vielleicht. Der Blick kann ja auch wandern.
Weil das muss doch ultimativ etwas mit dem Kreuzgang zu tun haben, ja. Nicht wahr?
Ja.
Das ist doch das Kontemplative nicht, dass man zu einer Diät finden will, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, sondern zu den eigenen Gedanken, was ja wieder etwas ein bisschen nur Selbstverliebtes hat, wenn wir ehrlich sind.
Aber gleichzeitig auch die Grenzen dieser Spiritualität auch ein bisschen aufzeigt, weil wir im Zimmer ja sehr limitiert sind. Wir können ja eigentlich immer nur ans selbe Tischbein stoßen und unsere Gedanken vielleicht ein bisschen ordnen, aber so richtig neue Erkenntnisse rausziehen ist ein bisschen schwierig. Man kann halt nur so ein bisschen herumlavieren sozusagen im Zimmer. Und dann ist ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Motiv der Umkehr, der Wende, also immer dieses von A nach B, von B nach A, von A nach B, eine ewige Wiederkehr, genau. Wie das zum Beispiel, ja, in E.T.A. Hoffmanns des Vetters Eckfenster, nicht wahr? Also als Beispiel nur mal, kennen Sie bestimmt aus dem Schulunterricht. Aus dem Schlager, weiß ich nicht. Ist der Schlager auch Wandern? Ist Schlager Wandern, Frau?
Nun ja, wenn ich an die Wanderungen mit Hansi Hinterseer denke, hat das natürlich eine sehr enge Bewandtnis miteinander, eine sehr enge Verwandtheit. Das ist überall diese Wann-Silbe drinnen. Ich weiß nicht, ob das auch...
Wand und Wandern, nicht wahr? Das ist ja vielleicht auch, da kann man ja mal auch drüber nachdenken.
Wandern an Wänden, da wird es natürlich anstrengend, da geht es dann ins Klettern, in das Bergsteigen hinein.
Ja. Oder es geht auch um Grenzen, nicht wahr? Wandern und die Wand als Grenze? Nicht wahr? Also das Gegenpaar, ja, die Grenze überschreiten, nicht wahr?
Die Wand, die dann zum Wandern ist, nicht?
Um die Wand herum wandern, genau, nämlich so.
Oder machen an der Wand vorbei in den Zimmern.
Ja.
An den vier Wänden vorbei. Es hat alles, greift ineinander, wie das häufig so ist.
Aber alles hat auch Grenzen. Wir hören nochmal den Text. Es geht um eine, hören Sie einfach selber. Marlene Steidele erzählt uns von einer ihrer persönlichen Wanderungen, was schon fast autobiografisch hingeht. Aber das sind ja auch Texte. Ist ja auch gut. Ist ja auch Literatur. Und wir sind ja hier für die geschundenen Seelen da und hören jetzt Marlene Steidele von sich selbst gelesen auf Meisendraht und Meisendraht, das Magazin. Das Magazin.
Eine Erinnerung ans Wandern. Möchte raus. Raus aus dieser Klinik, raus aus dem Entzug. Möchte allein sein, brauche Me-Time. Brauche Luft, muss weg von diesem Duft. Dem Duft der Cis-Männer, die mich anmachen, umgarnen, anstarren. Raus, 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 in den Wald, weg, 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 ganz schnell und bald. Ich geh wandern, sag ich zu den PflegerInnen. Und los, Kopfhörer auf, heute ist es nicht zu kalt. Es hat geregnet, der Boden matschig. Gehe und gehe, folge den Wegen, weiß nicht wohin. Wandere bergauf und bergab, mein Kopf wird frei, meine Gedanken ruhiger. Laufe, bis ich nicht mehr kann, verlaufen im Wald, überquere ein Feld, springe über einen Fluss, finde den Weg wieder. Kurze Pause mit Zigarette. Durstig geht's weiter, zurück in die Klinik. Alle haben sich Sorgen gemacht. Ein Mitpatient. Als Frau alleine durch den Wald, mit Kopfhörern auch noch. Das ist gefährlich. Nein, sage ich. Ich konnte gerade nirgendwo sicherer sein.
Ach, und ich sehe hier gerade noch eine Sprachnachricht von Herrn Eisenbart von den Weltmeeren. Naja, warum nicht? Bitte.
Grüß euch, ich bin's wieder, euer Louis Tränker. Und heute erzähle ich euch die Geschichte vom Professor Eisenbart. Ein Mann mit eisernem Willen und einem unbezwingbaren Drang nach Abenteuern. Er setzte seinen Fuß in den wilden Amazonas-Dschungel. Die Geschichten vergangener Entdecker und die Schönheit der unberührten Natur weckten in ihm ein unbändiges Verlangen nach Größe und Herausforderung. Professor Eisenbart, ihm sein Name hallte wieder wie Donnergrollen in den majestätischen Gipfeln der Alpen, und er spürte das Feuer der Leidenschaft in seinen Adern. Der Dschungel sollte seine Arena sein, in dem er seinen Traum von einer Opernaufführung zum Leben erwecken wollte. Ich, Louis Tränker, Professor Eisenbart wollte die Klänge der Musik durch die undurchdringlichen Wälder hallen lassen und die Herzen der Menschen tief berühren. Sein Plan war so kühn wie eine Klettertour auf den gefährlichsten Felswänden. Professor Eisenbart träumte davon, ein mächtiges Dampfschiff über einen Berg zu tragen, er als Leichtmatrose, um zwei Flüsse zu verbinden und den Reichtum des Amazonas zu erobern. Sein Ruf nach Ruhm und Erfolg war so laut wie der Klang einer Lawine, die die Hänge hinabdonnert. Mit einer tapferen Truppe von Abenteurern und Draufgängern brach Professor Eisenbart auf in die unerforschten Tiefen des Dschungels. Er kämpfte sich durch das dichte Unterholz, als wäre er ein mutiger Bergsteiger, der den gefährlichsten Gipfel erstürmt. Der Dschungel war sein Feind, doch Professor Eisenbart kannte keine Furcht. Er überwand wilde Bestien, zum Beispiel Gazellen und unbarmherzige Naturgewalten, während er sich unaufhaltsam dem Berg näherte, der sein Ziel und seine Herausforderung darstellte. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die steilen Felsen und reißenden Flüsse, die versuchten natürlich, ihn aufzuhalten, doch der unbezwingbare Geist von Professor Eisenbart trieb ihn stetig voran. Unendlich erreichte er den Fuß des Berges und betrachtete die majestätischen Gipfel, die seinen Traum von Größe und Ruhm von der Realität trennte. Die Herausforderung war gewaltig, doch Professor Eisenbart war bereit, sich seinen Ängsten zu stellen und über seine Grenzen hinauszugehen. Mit Seilen und Winden und purer Entschlossenheit wagte er den gefährlichen Aufstieg. Er war ja nur Leichtmatrose und wollte nun das Schiff über den Berg hinüber wandern. Jeder Schritt war ein Tanz auf einem schmalen Grat zwischen Leben und Tod, doch Hartmuts Entschlossenheit kannte keine Grenzen. Er kämpfte sich durch eisige Stürme im Amazonas. und tobende Fluten, als wäre er dazu geboren, gegen die Naturgewalten anzutreten. Endlich gelangte er mit seinem stolzen Schiff auf den Gipfel des Berges. Der Moment der Erfüllung erfüllte seine Seele mit einem berauschenden Gefühl der Freiheit und des Triumphs. Die Mannschaft brach in Jubel aus, als ob wir den höchsten Gipfel der Alpen bezwungen hätten. Ich fühlte mich, Professor Eisenbart fühlte sich wie ein wahrer Eroberer des Unmöglichen. Die Geschichte von der den Amazonas über den Berg trug, verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch den Dschungel. Die Menschen verehrten Professor Eisenbart als wahren Helden, der dem Ruf seines Herzens folgte und gegen alle Widrigkeiten kämpfte. Sein Name wurde zum Synonym für den unbeugsamen Geist und den unerschütterlichen Willen des menschlichen Abenteurers. Doch Professor Eisenbart ruhte sich nicht mich auf meinen Lorbeeren aus. Sein Herz brannte weiterhin vor Leidenschaft und Abenteuerlust. Er segelte auf den reißenden Flüssen des Amazonas, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und unentdeckten Texten aus der Metropolregion. Die Geschichte von Fitzcarraldo lebt weiter in den Herzen derjenigen, die den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Träume zu verwirklichen. Sie erinnert uns daran, dass wir die Schöpferinnen, muss es heißen, unseres eigenen Schicksals sind und dass wir durch Entschlossenheit und Überwindung von Hindernissen, zum Beispiel Berge versetzen können. So endet die Geschichte von Fitzcarraldo, dem Eroberer des Eisenbart, dem Eroberer des Dschungels, mit einem Blick in die Weite des Amazonas. Möge seine Geschichte inspirierend sein für viele junge JungautorInnen und den Funken des Abenteuergeistes in den Herzen anderer jungen Matrosinnen entfachen. Die Welt wartet darauf, von tapferen Seelen entdeckt zu werden, die bereit sind, über ihre Grenzen hinauszugehen und das Unmögliche zu erreichen. Liebe Grüße ich bin momentan auf dem Matterhorn mit meinem Schiff. Euer Luis Trenker.
Scheint Herrn Eisenbart ja soweit gut zu gehen. Naja. Also Luis Trenker, es gibt ja, das haben wir vorhin mit Reinhold Messner auch, es gibt ja auch das sich selbst zur Wanderfigur erhebende Wandern. Wie soll man sagen, das narzisstische Wandern könnten wir es vielleicht nennen.
Das ist das, man sagt so in den sozialen Medien zum Beispiel, man geht laufen, aber eigentlich hat man nur das Foto gemacht.
Ja, die Selfie-Kultur, das ist richtig, ja.
Oder machen wir ein Fass auf natürlich, Leute, die dann nicht nur metaphorischen Flipflops auf die, ja, zu den Instagrammable-Spots in den Alpen gehen, das ist auch, das sind schon sehr spannende Sachen.
Da wird ja immer sehr viel Kulturpessimismus wird ja immer vorgebracht, wenn es dann heißt Generation Z, nicht wahr? Generation Z und die Millennials auch, die sind ja alle, wollen ja nur Selfies machen, sagen dann Leute. Aber eigentlich hat man das ja auch schon, bei Caspar David Friedrich, dass man da so sich selbst im Bild sieht, nicht wahr? Das war ja der große Paradigmenwechsel, den Caspar David Friedrich gemacht hat, ist ja die sich selbst ins Bild rücken, nicht wahr? Sich selbst ablichten, sich selber in der Natur verorten, das haben wir jetzt auch schon lange und breit ausdiskutiert, das gehört zum Wandern dazu. Ich glaube, so viel können wir festhalten.
Genau, und so darstellen, als wäre man alleine unterwegs, obwohl da eine ganze Schlange hinter einem steht.
Obwohl da ein Sherpa zum Beispiel,
genau,
eine halbe Einbauküche noch mitbringt. Nicht, ja, wahr? Damit man sich dann ein Ei mit Druck. Noch zwei schnelle Gedichte, die feuern wir gleich hintereinander ab. Das ist auch Tradition. Wie aus geladenen Pistolen geschossen kommen jetzt zwei sehr unterschiedliche Zugänge zum Wandern. Einmal von David Telgin mit dem Titel Auch wir, das kommt zuerst. Das ist ein sehr kurzes Gedicht. Und dann bleiben sie aber mit dem gelauschten, gespitzten Ohr gleich am Ohrhörer, am Radiogerät hängen. Denn dann kommt nochmal Carsten Stephan und seinen Text November, gelesen von Theobald Fuchs. Und dann leiten wir wirklich den Schluss ein hier auf Meisendraht und Meisendraht.
Wie viele kranke, geschwächte, tote Bäume, das Sterben der Wälder, durch zerstörte Landschaften wandern, wandern auch wir in den Tod.
Gelb-grün Schwert an graue Ufer Tang, kalte Regen sprühen in das Meer. Möwen müde kreischend um sich her, bringen Fischer ein den letzten Fang. Mit dem Wind stirbt der Männer Sang, ihre Schritte sind landeinwärts schwer. Dann ist wieder alles menschenleer, Nebeläsen fern am Kiefernhang. Und den Wanderer fasst ein Schauder an, seine Glieder sind schon lang ertaubt, in die Züge gräbt sich Elegie. Treibholz schlägt ihm jählings an den Spann, Kormorane stürzen auf sein Haupt, im Gerölle sinkt er in die Knie.
Frau Falco Kitty.
Jawohl.
Ich bedanke mich jetzt schon mal groß und breit bei Ihnen.
Ja, ich danke herzlich für die Einladung.
Ja, das sowieso.
Freue mich immer mit meiner Expertise hier Ihnen zur Seite zu stehen.
Ja, und auch die deutsch-österreichische Freundschaft hier hochleben zu lassen.
Schön.
Irgendwann kriegen wir nochmal Besuch aus Belgien und Luxemburg vielleicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen... Da ist bloß die Szene nicht so groß. Die ÖsterreicherInnen haben schon... Sie haben schon auch Literatur. Gibt's auch da. Muss man auch mal sagen. Kann man auch mal anerkennen.
Habe ich schon ein, zwei gesehen mal.
Kann man auch mal lobend anerkennen, dass die Österreicher auch was aufschreiben können auf Zettel. Ich glaube, wir haben die Texte abgefeuert. Ich möchte noch, weil jetzt die Verbindung nämlich kommt, das Segway, wie man das heutzutage sagt. Nächste Sendung geht's um Gott, haben wir schon geteasert. Bitte, liebe ZuhörerInnen, AutorInnen, oder auch wenn Sie einfach mal gefundene Texte zum Thema Gott haben, schicken Sie einfach. Schicken Sie alles, was damit zu tun hat. Es ist auch ein großes Thema. Es wird auch wahrscheinlich ein bisschen spirituell mal wieder. Da kommen wir momentan aus der Ecke, kommen wir nicht raus gerade. Das ist irgendwie, da haben wir uns ein bisschen festgefahren. Wir suchen noch dringend Texte. Bitte bis Mitte des Monats, also so 10. bis 15. wenn Sie den Text nicht selber einlesen. Wenn Sie ihn selber einlesen, haben wir jetzt die neue Regelung eingeführt. Bis zum 20. des jeweiligen Monats ist okay, wenn es selbst eingelesen ist. Der Herr Eisenbart ist immer noch auf dem Containerschiff, deswegen tragen hier zwei Schultern plus ein Papagei trägt das hier gerade alles. Deswegen bitte zügig und aber dann auch nicht zu knapp. Texte zum Thema Gott können Sie dann bis zum eben 10. oder 20. Einsenden an eisenbartmeisenrad@gmx.de. Und ich möchte hier noch ein Zitat mitgeben auf dem Weg zum Thema Gott und Wandern. Von Angelus Silesius, einem exkommunizierten aus dem cherubinischen Wandersmann. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Wir wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren. So, das war ein kleiner Einschub zur Erbauung, auch zur geistigen, damit Sie schon mal die Schwere des Themas der nächsten Sendung auch so ein bisschen schmecken können. Also halt an, wo läufst du hin? Erstmal, hier findest du Gott nicht, auch nicht auf der Wanderschaft. Das hat der cherubinische Wandersmann zu sagen.
Ja, hervorragend die Sendung zusammengefasst, finde ich.
Ja,
so, dass,
großartig.
Dinge finden, auf der Wanderschaft oder nicht auf der Wanderschaft.
Da sieht man halt auch, dass sich diese Expertise, diese Erfahrung als Radiomoderatorin auch manchmal einfach auszahlt, wenn man das über Jahre macht und so fest im Sattel sitzt auch, also auf der Pferdewanderung auch im Sattel, dann kann man sowas auch einfach mal aus dem Hüftgelenk in Äther rausschütteln und man merkt gar nicht, wie viel Arbeit und wie viel, ja, auch Stolz und Mut darin besteht, als einsame Moderatorin mit einer kleinen Gasthilfe eine ganz zweistündige Sendung komplett alleine von einer Person in den Äther zu schicken. Da muss man schon auch, ich sage fast schon, Cojones haben, um das hinauszuschicken in den Äther. Und deswegen auch vielen Dank dafür.
Ja, ordentliche Eierstöcke. Ich wollte bis vor kurzem vollinhaltlich unterschreiben. Und dann habe ich es aber doch auch zu schätzen gewusst, dass sie ganz zum Ende doch noch die Schlagerkeule auspacken. gegen meine Wenigkeit. Ich finde das toll, aber...
Ja, vor allem jetzt ist keine Zeit mehr zu erwidern. Wir hören voneinander, Frau Gitti.
Ja, ich hoffe doch.
Ich brauche mal ein kontroverses Thema für Sie. Irgendwann reden wir vielleicht über...
Schlager nochmal.
Schlager nochmal, okay. Wenn Sie das sagen, dann machen wir das doch. Vielen Dank fürs Zuhören und beehren Sie uns nächsten Monat wieder, jeden vierten Monat, Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr. Herr Eisenbart lässt sich auch entschuldigen. Der muss noch, die sind jetzt am Kap der guten Hoffnung vorbei, aber jetzt gerade bei Madagaskar und da geht's wohl heiß zu, habe ich gehört. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, tschüss!
Auf Wiederhören!